Herzlich willkommen zu Football Romantik, dem informativen Podcast mit Flo und Felix.
Hallo Football-Romantiker, hier ist der Flo und bei mir ist der Felix und wir haben heute einen unfassbar guten Gast da bei uns. Wir sind total geehrt. Felix, sorry, ich habe dich abgeschnitten.
Alles gut.
Aber Servus. Unser Gast geht vor, ich bin total euphorisch. Wir haben heute Patrick Pötsch bei uns, Fullback und Longsnapper der Düsseldorf Rheinfire, zweifacher ELF All-Star und Silbermedaillengewinner bei den World Games. Patrick, schön, dass du da bist. Ich freue mich, oder wir freuen uns tierisch. Wie geht's dir heute?
Hi Florian, hi Felix. Erstmal freue ich mich mega, dabei sein zu dürfen. Ne? Immer cool, sowas zu hören. So eine Einladung zu bekommen, habe mich mega gefreut. Und ich finde es, mir geht's gut soweit. Sonne scheint draußen. Vorbereitung kann so langsam losgehen. Wetter kommt richtig. Ich freue mich.
Wir freuen uns auch, wirklich. Mega.
Patrick, du hast gerade gesagt, die Vorbereitung hat jetzt gerade gestartet. Ich glaube, am 16. März ging es los. Die Importspieler kommen später bei Rheinfire. Aber erstmal, wie bist du zum Football gekommen? Also wie hast du deine Leidenschaft für Football entdeckt?
Das ist eine gute Geschichte. Das ist ja wirklich eine gute Geschichte. Ich glaube, die ist auch schon ein paar Mal hier und da schon ein bisschen öffentlich geworden. Ich komme aus dem Roll- und Eissport und noch da auch recht hochleistungsmäßig unterwegs gewesen. NRW-Auswahlen, Jugendnationalmannschaft und. Aber mit 14, 15, wenn dann so Vereinspolitik reinkam, hat dann wenig Spaß gemacht. Meine Mutter hat immer gesagt, so pass auf, der Remscheid Amboss. Remscheid hat ein Sommerferienlager, so ein Sommercamp. Man kennt diese Kindersportaktivitäten, ne? Kennt man ja so ein bisschen. So Vereine, Sportvereine, sonstiges bieten halt irgendwelche Veranstaltungen an. Und der Amboss hatte das angeboten. Meine Mutter hat gesagt, du gehst ja jetzt hin. Und dann habe ich gesagt, nö, hab ich keinen Bock drauf. Und dann hat sie gesagt, wenn du jetzt nicht dahin gehst, kriegst du 3 Wochen lang kein Taschengeld.
Aber was hast du angestellt, dass die dir direkt das Taschengeld kürzt?
Das ist das Einzige, was er wehtat. Was sollst du denn tun? Ne? Wir wohnen direkt am Waldgebiet. Was soll sie mir verbieten? Ne? In den Wald rausgehen, Luft rausgehen. Ne? Und sie hatte also kein anderes Druckmittel und hat gesagt, wenn du nicht hingehst, kriegst du kein Taschengeld. Fertig ist. Es ging nur ums Hingehen, ausprobieren. Und dann bin ich wutentbrannt am Fahrrad dahin. Ne? Wutentbrannt, mit Wuttränen im Gesicht. Meine Mutter lacht sich immer noch tot darüber. Und ich komme 6 Stunden später zurück. Meine Brüder waren lustigerweise auch da. Die haben Flag Football gespielt, weil die noch zu jung waren damals. Und 6 Stunden später kam ich strahlend nach Hause und habe gesagt, Mama, ich habe meinen Sport gefunden. Und hatte mega Spaß. Habe dann nächsten 2 Tage noch mitgemacht. Dieses Camp hat super Spaß. Und bin dann eine Woche später ins Vereinstraining eingestiegen. 3 Wochen später hatte ich meine Ausrüstung. 4 Wochen später habe ich gespielt. Und nicht nur auf der Bank gesessen, sondern ich durfte auch direkt aufs Feld raus. Hatte gar keine Ahnung, was ich eigentlich tue vom Regelwerk. Ich wusste nur, man greift nicht ins Gesichtsgitter, man tritt nicht, man schlägt nicht. Ne, wie so ein Tackle funktioniert, du lernst es ja im Eishockey zum Beispiel gar nicht, du lernst ja Hits. Ne, und ja. Ich habe im Football einfach nur Hits gesetzt. Bis Leute meinten, Junge, du musst ihn zu Boden bringen.
Eine geile Geschichte.
Ne, und meine Mutter, sagt man das, ist immer noch so ein bisschen stolz drauf, was ich auch ihr sagen kann, dass sie sagt, ich habe es geschafft, als er zum Football ist. Auch wenn sie es zwischenzeitlich einige Male bereut hat, muss ich sagen. Gerade so Highschool-Zeit und College-Zeit.
Ja, aber du warst halt weit weg, oder? Du warst nicht mehr einmal in das, Mutters Schoß. Und die Kosten, okay. Okay. Aber sonst ist ja, deine Mutter kann ja auch stolz sein. Sie hat dich ja zu einer unglaublichen Karriere gebracht. Du bist ja, man kann es ja wirklich so sagen, du bist ja einer der besten Fullbacks jetzt auch in der ELF und sicherlich der beste Fullback in Deutschland. Zumindest meiner Meinung nach.
Nicht der beste Deutsche, da gibt es einen besseren. Der Jakob.
Ja, Jakob ist aber die neue Generation. Das ist.
Er kam erst nach dir.
Genau, du warst der erste beste deutsche Fullback.
Genau.
Danke fürs Kompliment.
Ja, schön. Und ja, Felix, sorry, ich unterbreche dich
dauernd. Genau, das war eben nämlich auch, wir wollten die Zuhörerfragen eigentlich am Schluss stellen, aber die Story mit deiner Mutter und Taschengeldentzug hat nämlich die liebe Susi gefragt, was er angestellt habe, damit er kein Taschengeld mehr kriegt, aber du hast uns jetzt super aufgeklärt.
Hoffe ich doch.
Auf jeden Fall. Wie war das für dich? Du bist ja dann nach Remscheid, bist du dann direkt nach Kanada auf die Highschool, richtig?
Ja, also ich habe in der Amboss-Jugend angefangen, habe dann da ein paar Jährchen gespielt und habe damals gesagt, ich will mal in Nordamerika spielen. Okay. Allerdings muss ich jetzt auch wieder sagen, wie es zu meinem Austausch kam, ist auch eine lustige Geschichte, weil ich habe meine Jugendbeziehung damalige, hat gesagt, sie macht ein Jahr in Australien. Und ich habe mir gedacht, ja, was soll ich denn bitte machen? Und dann meinte sie, ja, mach doch selber irgendwas. Und dann ist sie ja Football gespielt, hat gesagt, geh doch nach Amerika oder Kanada und spiel Football. Ne, also ihre Worte angenommen.
Und warum dann Kanada und nicht Amerika?
Ich bin einmal in Deutschland sitzen geblieben und das amerikanische Schulsystem lässt sich nicht in diese Programme rein, wenn du mal sitzen geblieben bist. Die Kanadier sind da ein bisschen offener, und weil da zahlt man ja auch Schulgebühr, während in den USA zahlst du ja nur die Auslands, diese Tuition für die Gastfamilie und die Reise und Versicherung. In Kanada zahlst du auch eine gewisse Schulgebühr, dementsprechend ist es teurer. Und dafür hast du aber ein bisschen mehr Freiheiten. Ne? Und dann bin ich an der kanadischen Westküste gelandet, bei Salt Spring Island. Das kennt kein Schwein.
Nein.
Das ist zwischen Vancouver Island und Vancouver, ist ja diese Inselgruppen.
Ja,
okay. Wenn ihr jetzt mal irgendwo auf der Karte guckt, dazwischen war meine Insel. Wir hatten 4 Tage Schule, freitags frei, weil wir in der Inselschule waren, ne? mit der Fähre. Und der Fährbetrieb war zu teuer für 5 Tage, also hat man einfach 4 Tage gemacht. Das heißt, unsere Highschool-Spiele zu Hause waren immer donnerstags. Und unsere Auswärtsspiele war freitags, wenn alle schulfrei hatten, einen schönen Tag hatten, mussten wir dann in den Bus steigen, zur Fähre fahren, mit der Fähre aufs Festland oder auf die Insel, Van Island, und haben dann gespielt.
Gab es für dich Anpassungsprobleme, auch jetzt nicht nur von kultureller Seite oder sprachlicher Seite her, sondern auch jetzt von dem Football-Stil, der dort gespielt wurde, im Vergleich zum deutschen Jugendfootball?
Absolut. Also ich dachte mir, meine Mutter hat mir am Anfang gesagt, hey, sei nicht traurig, wenn du auf der Bank sitzt. Du kannst nicht, ich darf nicht davon ausgehen, dass es wie in Deutschland funktioniert, dass ich zum Training komme, zack, durchstarte, zack, Starter bin, Feld bekomme. Da hat sie mich vorgewarnt, so hey, ne, achte bitte drauf, es ist okay, die spielen ihr ganzes Leben lang, damit werden die groß. Und irgendwo hat sie auch recht gehabt. Kulturell war es auch ein kleiner Unterschied. Ich dachte mal, ich konnte Englisch bis dato. Das hat mir nochmal gezeigt, ich konnte es nicht. Ne? Ich bin dankbar, dass ich es mittlerweile kann. Und daraus gehend ist es dann halt, also dann kam es zum Training. Ich war voll aufgeregt, voll nervös. Aber ich habe anscheinend genug athletische Fähigkeiten mitgebracht haben, dass ich athletisch mithalten konnte. Spielerisch, Playbook-technisch hatte ich keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Playbook gesehen, habe gedacht, ich mache was richtig. Es war vielleicht nicht unbedingt richtig, ich habe oft genug im Headcoach auf den Deckel gekriegt, aber ich habe halt damals sehr, sehr viel nach Intuition gespielt. Und es hat irgendwo geklappt, dass ich halt durchstarten konnte.
Ja, ja, ja. Sehr schön.
Und dann auch Trophäen gewonnen habe, wir in die Playoffs kamen, 2x State verloren haben, oder Provincials, wie man es nennt.
Ja, also ich muss echt sagen, Respekt davor, also allein in ein großes Land, ne, wo man keinen kennt. Wie ein Neuanfang ist es ja, und dann, also Respekt davor, ne? Hut ab.
Ja, auf jeden Fall. Du hast aber auf beiden Seiten des Feldes auch schon gespielt, oder? Du hast ja, glaube ich, in deiner Anfangszeit warst du eher in der Defense und vereinzelt als Running Back und
genau.
Und jetzt?
Also ich habe in der Remscheid-Jugend habe ich mehr Linebacker gespielt. Ne, hier und da als Running Back ausgeholfen, ne, als Powerback, auch wo ich damals, was habe ich gewogen, keine 80 Kilo. Aber im ersten Jahr habe ich auch nur auf der Bank gesessen, in dem Sinne, also als Running Back, habe nur Linebacker viel gespielt. Ne, weil damals auch so der Sebastian Marquardt damals da war, und der war einfach eine Institution. Der Mann war 100 Kilo schwer, auch 100 Kilo Muskelmasse pur. Der war auch in der Herrennationalmannschaft, ich glaube 2008 und 2010. Also wirklich ein absolut großartiger Footballspieler gewesen. Mhm. Hat dann, glaube ich, in Essen gespielt, in der Bundesliga. Na und dementsprechend habe ich halt mehr Defense gespielt und Special Teams und habe da gemerkt, wenn ich Long snappe, komme ich aufs Feld. Und irgendwie habe ich dann hingekriegt, habe es mir damals beibringen können. Und habe dann in der Highschool auch erst vermehrt Defense gespielt und bin dann Stück für Stück mehr und mehr in die Offense gerutscht. Also Wingback, Runningback. Weil halt als purer Runningback in der Highschool war ich halt nicht gut genug. Da gab es halt Leute, die halt drin ausgebildet waren, die auch aufs College gegangen sind danach. Na, und ich war dann hauptsächlich als Wingback für Endarounds, Blocks, Pässe fangen. So als, wie sagt man, multifunktional eingesetzt, aber alles und aber nichts richtig.
Hybrid.
Ein, so kann man es auch sagen.
Ein Hybrid, der aber auch den Defensive Player of the Year Award gewonnen hat.
Ja, das, ich hatte, das Playbook war sehr gut, habe ich angepasst im zweiten Jahr. Und Ich hatte das Glück, dass ich dann als Outside Linebacker blitzen durfte, relativ oft. Und habe dadurch dann relativ viel Quarterback Sacks gehabt. Ich glaube, 16 war das dann im Jahr. Okay. In den 8 Spielen. Und dazu drei Interceptions, 2 zum Touchdown zurückgetragen. Na, ich hätte also wirklich Glück gehabt, dass die anderen die Arbeit gemacht haben und ich strahlen konnte.
Also bescheiden, bescheiden.
Ja, wenn ich so einen Bombenspieler in meinem Team hätte, würde ich auch das Playbook auf den zuschneiden.
Danke. So, und dann bist du nach der Highschool, hast dich entschieden, wieder nach Deutschland zurückzukommen?
Ja, ich musste, meine Eltern haben zu mir gesagt, egal was ist, ich hatte damals ein College-Stipendium bekommen. Die ersten, ne, mein Headcoach hat mir gesagt, hey, nach den 2 Jahren da, die High Colleges sind auf dich aufmerksam geworden, auch amerikanische, nicht nur kanadische. Na, und ich habe bis dato gar nicht gewusst, dass es College Football gab, muss ich ehrlich zugeben. Ich dachte immer, es gäbe die NFL und High School Football. Na, so dieses dazwischen, dieses Ding, weil, muss man bedenken, als ich angefangen habe, war 2004, 2005, da war YouTube gerade im Kommen. Na, und auf YouTube guckst du natürlich dann die NFL-Highlights oder die ersten Streams, so sonntags NFL, wenn du so mit deinem 56K-Modem 3 Bildraten pro Minute bekommst.
Das na, war doch noch auch noch so schön einwählen, dieses Dü-dü-dü-dü-dü-dü, oder? Das hat sich doch immer so
genau, AOL, wir sind ja drin, Boris Becker. Ich glaube, also ich kenne das ja auch noch so, das heißt, College war halt nie so ein Ding. Ich habe immer gewundert, so, das ist aber irgendwie kein NFL-Team, wenn so irgendwelche Highlight-Hits-Videos waren. Ne? Mhm. Damals schön mit 244 Pixel, man dachte, das wäre gute Sichtqualität. Heute kriegt man Augenkrebs, wenn man denkt, ich gucke gerade 360 Pixel.
Ne, ja, also. Ja. So ging es mir, das ist eine kleine Side-Info, so ging es mir letztens, als ich Mario Kart auf der N64 mal wieder gespielt habe. Auf meinem neuen Fernseher habe ich die N64 angeschlossen. Ich dachte, das ist vorbei mit mir, ich muss zum Optiker. Also... Nur mal so kleine Side-Info.
Und damals hat man gedacht, boah, geniale Grafik. Hier noch auf dem N64, International Superstar Soccer 64, ja. Das halt keinen Lizenznamen hatte, sondern diesen, ich glaube, Deutschland war der Klinsmann, die Rieke, das weiß ich bis heute noch. Ja. Ich war immer durchgesprungen, wenn ein Tor geschossen habe. Stimmt,
ja. Oder Kahn Kalm.
Ja, genau. Also halt, das Spiel ist legendär. Es ist, glaube ich, sogar noch am Dachboden. Der N64 auch. Geil. Also... Ne, wie gesagt, ich kannte College nicht und bin dann darauf aufmerksam geworden. Meine Eltern haben nur gesagt, hey, pass auf, wenn du das machen möchtest, gibt es eine Bedingung, deutsches Abitur. Ne, für den Fall der Fälle, dass ich es nicht durchziehe und das amerikanisch-kanadische wird in Deutschland halt nicht so ganz anerkannt. Es ist einfach so, ne? Auch wenn ich es zwar faktisch besser finde als das Deutsche, weil ich finde, das Deutsche ist zu allgemein gehalten. Ne, was muss ich Differentialrechnung machen können, wenn ich zum Beispiel Wirtschaft, wenn ich Vertrieb arbeiten möchte, warum muss ich eine Brücke berechnen können?
Ja, absolut.
Warum muss ich ein Gedicht auf 3 Sprachen analysieren können, wenn ich Bock habe, Handwerker zu werden?
Ja,
und also, das ist aber eine andere Diskussion natürlich. Und das, die Kanadier, Amerikaner sind ein bisschen spezifischer, dass du wählen kannst. Dass gewisse Dinge sind verpflichtend, aber anderes wie Differentialrechnung ist halt freiwillig. Das nimmst du dann, wenn du aufs College dahin willst. Und habe ich dann deutsches Abitur gemacht. Und meine Mutter hat mir damals meine erste Uni auch verboten, die ein großes Interesse hatte. Das war Hawaii. University of Hawaii, weil sie meinte, da habe ich gar keine Kontrolle über mich.
Okay.
Und halt, es gibt keinen Direktflug für den Fall, dass was wäre. Das war denen wichtig, dass sie einen relativ Direktflug irgendwo hinkriegen, wo sie nicht noch 20 Stunden Auto fahren müssen, noch 2 kleine Flughäfen weiterfliegen müssen und. Mhm. Dann wurde es halt Iowa. Na, das ist 3,5 Stunden von Chicago im Auto, 3 Stunden. Mhm. Ja, von daher war es okay.
Und jetzt mal aber eine Frage. Es gab ja damals kein Pathway-Programm, so für die Spieler ins College zu kommen, so wie man es heutzutage kennt.
Ja, diese Recruiting-Seiten meinst du, ne? Dieses
PPI-Recruit.
Genau. Das gab es alles nicht, ne?
Genau. Wie ging das dann vonstatten? Wie kann ich mir das vorstellen? Musst du dann rüberfliegen, selber dich vorstellen oder weißt du, wie ich meine?
Also, es ging viel damit, dass mein Highschool-Coach gesagt hat: Schneid dein Highlight-Tape. Na, also, jetzt gab es noch kein Huddle, dieses Videoprogramm, was heute alle nutzen. Nein, das gab es ja noch nicht. Es gab vor LC Media Player. Mit dem Cone, man kennt es ja.
Ja.
Man hat dann ganz viele Videoclips aneinandergereiht, dann hat man ein paar auf YouTube hochgeladen. Die findet man auch heute noch, meine Jugendclips. Die sind auch heute bis grässlich, bis zum geht nicht mehr. Also, wenn man Spaß haben will, soll man sich mal angucken.
Verpixelt.
Ja, gut verpixelt, aber wie gesagt.
Wo findet man die? Sag mal, mit welchem Namen finde ich denn die?
Patrick Kirsch. Wenn du Patrick Kirsch auf YouTube eingibst, findest du so einiges. Auch wie ich auf einer Messe rede und ich glaube, das war die Hauptmesse von meinem Arbeitgeber. Fit war ich nicht.
Ja. Leute, schaut es euch an. Ich werde es tun nach der Folge.
Ich habe tatsächlich ein Video gesehen, wo du ganz schön viel, was machst du, Kniebeuge mit
84 Pfund, ja, die, ja, das war noch die leichte mittlerweile, also Und die Leiste. Ich habe irgendwann nochmal 600 Pfund gebeugt, also knapp die, an die 295 habe ich mal geschafft. Powerlifting.
Aber vorher, das war die Leichte.
Ja, das war halt College-Style, wo man schnell sein möchte, nicht nur Kraft haben möchte.
Ja, okay.
Nein, und jetzt nochmal zurück. Wie war das damals? Dann hat man die ganzen Videos geschnitten, aneinandergereiht an die Clips, auf CDs, auf USB-Stick. Weil WeTransfer gab es ja auch nicht. Ne? Also ja, wir sind ja so. Und dann hat mein Highschool-Coach ein paar Unis, die er kannte, weil er selber Profi in den 60ern war. Das war auch sehr lustig. Seine Hände gingen in alle Richtungen, die Finger, weil die halt so kaputt waren, die Kapseln. Ne? Weil 60er, 70er hat der NFL in CFL gespielt. Wirklich toller Kerl. Gott hab ihn selig. Ich muss sagen, er hat mir sehr viel geholfen und auch mich sehr viel der hat mir zum Beispiel beigebracht damals den Unterschied, weiß, wann du verletzt bist, weiß, wann du Schmerzen hast. Okay. Das ist so ein Ding, das viele Leute im Football, gerade in unteren Ligen, nicht verstehen. Es macht keinen Sinn, mit einer Verletzung zu spielen. Man muss sich nicht kaputt machen, aber Football heißt auch irgendwo Schmerzen. Ne? Mhm. Es kommt nur mal, wenn zwei erwachsene Menschen ineinander rennen, egal welches Geschlecht, es ist Energie, es tut weh. Mhm. Und dann hat mir das mal beigebracht, am Anfang habe ich mir echt damit Probleme gehabt, so dieses, ich habe mir gerade wehgetan. Ich will vom Feld runter und sagt, hey, wenn du aufs College willst, musst du durchbeißen. Wenn du verletzt sagst, bist, weißt du das.
Und hattest du große Verletzungen in deiner Karriere? Bist du da, oder hast du das große Glück gehabt, relativ verschont zu bleiben?
So eine Mischung. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich kein Kreuzbandriss habe, ne, wie viele andere es leider hinter sich haben. Ich habe mir im Laufe der Karriere die Bänder im Sprunggelenk links mehrfach abgeschleppert. Meistens ist einer draufgefallen, gar nicht mal so ein cooler Move. So, wo man sagen kann, boah, richtig aggressiv beim Run mit dem Ball. Nein, irgendeiner fällt drauf. Man kriegt es nicht mit. Ist halt so richtig unglücklich. Dann habe ich mir die Achillessehne teilruptiert bei Penn. Ich bin von der Couch in der Kabine aufgestanden und es hat geknallt.
Oh, okay.
Da ist ein Achillessehnenstück der Sehne abgerissen. Ich bin weinend hingefallen. Meine Mitspieler haben mich alle ausgelacht, weil sie dachten, ich wäre ausgerutscht.
Ja.
Bis sie gemerkt haben, dass ich ernsthaft weine, dann haben sie mich schnell rübergetragen zum Physioraum, zum Arztraum. Ich habe mir im Ellbogen das linkere Innenband im Ellbogen ist mir abgeschreddert. Darum trage ich manchmal auch so eine Schiene. Mir ist schon aufgefallen, auf manchen Bildern habe ich so eine Ellbogenschiene an.
Ja.
Ich würde sie gerne nicht tragen. Ich würde auch ganz gerne mal eine richtige Ellbogenschiene haben, keine Frauenknieschiene.
Aber die richtige Arm-Ellbogenschiene wird dir wahrscheinlich nicht passen.
Naja, das Problem ist, in Deutschland gibt es keine für Kollision. Weil die Krankenkassen das halt nicht anerkennen als medizinische Hilfsartikelnummer. Ne, das wird ja dann meistens von der Krankenkasse gegeben, gerade im Profisport oder sonst wo. Und es gibt für Ellbogen halt nur diese Überzieher, diese mit diesem Sleeves. Und die ist okay. Mhm. Na, aber ich würde ganz gerne eine große tragen. Am liebsten würde ich natürlich gar keine tragen, ne, weil es ist halt irgendwo eine Einschränkung. Dann habe ich mir das rechte Innenband im Knie mal abgeflattert. Da ist mir einer von Nebraska ins Knie gefallen. Das hat gut wehgetan.
Glaube ich.
Ich war überrascht, dass mein Kreuzband gehalten hat, aber...
Sei froh, meins ist durch. war durch. Aber Fußball, nicht Football.
Ja, Klassiker, ne? Klassiker ja. Fußball, ne? So, und dann natürlich halt oft Prellungen, Finger, Kapsel, ne, das Übliche. Aber sonst kann ich sagen, ich bin glücklich genug, dass ich in einem Alter, wo ich jetzt bin mit 33, sagen kann, ich kann auch freiwillig spielen und muss mich nicht jeden Tag mit Schmerzmitteln zupumpen, dass ich überhaupt aufstehen kann.
Und vor allem auf einem hohen Niveau spielen, ne?
Manche sagen so, manche sagen so zu mir.
Aber da, wenn du gerade da eingeschlagen hast, dann will ich jetzt eins vorgreifen schon. Du sagst ja auf einem hohen Niveau, glaubst du, also die ELF ist ja ein Semi-Profi-Sport. Mhm. Glaubst du, das ist auch eine Zuschauerfrage, glaubst du die ELF vom lieben Jan, glaubst du die ELF hat das Zeug zu einer Profiliga? Ich meine, die Entwicklung so, in den letzten zwei Jahren war ja schon Wahnsinn. Mhm. Und jetzt schafft die ELF die nächsten Steps.
Es kommt immer darauf an, wie man in welchem Zeitrahmen man das Ganze sehen möchte. Wird es eine Profiliga in den nächsten 2 Jahren? Glaube nicht. Das ist einfach zu viel gefordert. Das ist einfach zu schnell. Das Ganze geht in die richtige Richtung. Das Spielermaterial muss ja auch irgendwo herkommen. Ne? Weil NFL Europa gab es ja schon mal. War auch eine geile Sache. Ich hatte zwar mein erstes Spiel, was ich gesehen habe im großen Stadion, war Rheinfire gegen Centurions. Deswegen ist es für mich cool, dass ich beide Teams schon spielen durfte. Ja, aber letztendlich in der Merkur Arena übrigens. Ja, also damals noch LTU genannt. Deswegen ist es halt so eine Sache. Du musst halt schauen, dieses Spielermaterial muss ja irgendwo ausgebildet werden, muss getrainiert werden, es muss besser werden. Das fängt an mit Vollzeit-Coaches. Jetzt schauen wir uns die ELF an. Die ELF geht da in die richtige Richtung, dass sie fast überall Vollzeit-Coaches hat. Ryan Fire hat 3, Leipzig hat 3, Hamburg auch. Ich weiß nicht, wie es in München ist, auf jeden Fall der Headcoach ist voll. In Stuttgart, der Jordan Newman, ehemaliger Nationalmannschaftstrainer von den Unicorns, auch der ist Vollzeit. Auch in Berlin Adlern, jetzt in der GFL mal eben der Schuhan Fatah. Der jetzige Nationaltrainer ist ja auch Vollzeit, ist ja sein Job. Und damit fängt es an, mit professionellen Übungsleitern, wie man es so schimpft in der guten Sprache, fängt es an. Wenn die Profis sind, kann der Rest kommen, weil die bauen Strukturen auf. Das ist wie im Startup. Ich kann ein Startup nicht direkt groß machen, wenn ich nicht Strukturen... Klar will ich im Startup nie die Strukturen haben wie in einem Konzern direkt, aber du musst irgendwo einen Rahmen erschaffen, worin du dich bewegen kannst, wo du gut werden kannst. Und da ist die ELF auf einem guten Wege hin. Jetzt darf die ELF aber nicht übermütig werden. Na, jetzt zum Beispiel das Rheinfire-Zuschauererlebnis, das ist ja einzigartig für jedes Heimspiel bis jetzt. Ich wünschte mir, es wäre für jedes Team so, aber nicht jedes Team hat gleich einen Zugang zu Stadien. Ich finde es toll, dass Barcelona jetzt in Terrasco spielt, oder nicht in Tabasco, sondern Terrasco, irgendwie etwas näher an Barcelona selber dran. Ich glaube, es ist eine halbe Stunde jetzt zum Innenzentrum.
Ja, die das waren ist der richtige Schritt. Vorher,
ja. Ja, genau, vorher in Reus, das waren fast 100 Kilometer. Ne, ja. Das war ein guter Start, aber Leute fahren nicht so weit raus. Ne, wenn Rheinfire in Gelsenkirchen spielen würde wie damals, hätten wir auch nicht so viele Zuschauer. Es ist halt einfach so, man ist halt irgendwo mit dieser Stadt da verbunden. Siehe Köln, wenn Köln in Leverkusen spielen würde, was ein perfektes Stadion wäre, die Bayer Arena, hätten die nicht viele Leute, weil Kölner wollen in Köln sein. Ja. Köln haben ja schon Probleme, wenn sie auf die rechte Rheinseite müssen.
Ja, das kenne ich.
Ne, und das ist genau wie in Düsseldorf. So, wenn das Düsseldorfer Stadion linksrheinisch wäre, auch Riesenkatastrophe. Dann wäre man ja eigentlich Neusser oder Krefelder oder Gladbacher. Ja, außer Oberkassel, die sind ja eh ein eigenes Volk.
Da bin ich raus, die kenne ich leider nicht.
Aber ich denke, die Liga ist auf dem richtigen Weg. Ne? Das Grundlos steht, wenn man auch sieht, es sind ja schon einige Spieler jetzt in Teams in der NFL. Ne? Marcel Dabo fällt mir jetzt ein, oder Jakob Johnson.
Ja, das Spielertalent, du siehst ja, wie viele Leute, Deutsche und auch Europäer, sagen wir mal, nicht nur Deutsche, gehen wir mal Europa, aber lass uns mal diesen Aspekt ELF Europa angehen. Ja. Klar ist Deutschland gerade noch die Basis, ne, du musst ja irgendwo mit anfangen, aber unser Center zum Beispiel, der Joachim Christensen, der ist ja Däne, ja, der im Wagner College D1 Football gespielt hat. Und es wird halt Stück für Stück immer mehr, die aus der Jugend darüber gehen, die Ausbildung genießen können, diese Highschool- oder Collegiate-Ausbildung hinter sich haben. Und danach, wenn es in der NFL nicht direkt klappt, was machen sie? Früher haben sie aufgehört meistens, weil die GFL, vielleicht haben sie ein oder zwei, Jakob hat es ja wirklich durchgezogen, hat dann ein, zwei Jahre in Stuttgart noch gespielt und hat damit seinen Shot bekommen, weil er einfach so ein hervorragender Spieler war. Aber der Großteil der damaligen Leute, wenn es nicht gepasst hat mit Profisport, hat dann aufgehört. Und ich kenne Mathis Baumbach, der hat Simon Fraser gespielt in Kanada, großartiger Spieler. Patrick Klein, es gab Matthias Berning, Pantherspieler, der bei den Jets im Practice Squad war. Großartiger Footballspieler, aber der ist nicht mehr in die GFL zurückgegangen, weil der ein anderes Niveau gewöhnt war oder auch andere Umstände und gesagt hat, nee, kein Interesse. Das mit der ELF kannst du jetzt etwas bieten, wo transparent jeder irgendwas bekommt. Na klar, nicht alle, jeder kann das Gleiche kriegen, es ist so. Aber in der GFL und GFL 2 war es ja teilweise so, dass einige was bekommen haben und andere haben Beiträge bezahlt. Das macht immer so ein kleines bisschen Unmutgefühl im Team. Ne, weil das ist dann nur gemummelt, der kriegt ja Geld. Irgendwo ist es ein offenes Geheimnis. Ne, dass die Imports werden bezahlt, das mal beiseite, aber Deutsche. Ne, dass es dann so 4, 5, 6 Deutsche in jedem Team gab, die was bekommen haben. Und dann hast du viele andere gehabt, die auch gut sind, aber da nichts bekommen haben, weil sie entweder nicht verhandeln können oder weil es ihr Heimatverein ist und der Verein es nicht bezahlen möchte. Das entfällt jetzt bei der ELF.
Ja, und das, wie du schon gesagt hast, ich glaube, bei der ELF, man sieht es ja auch, der Teamzuwachs der letzten Jahre jetzt, oder nach den letzten zwei Saisons, wir starten jetzt damit 17 Teams in die neue Saison. Entschuldigung. Und die ja wirklich, wie du schon sagst, die Base ist in Deutschland, aber wir haben jetzt ein Schweizer Team dabei, ein französisches Team dabei. Also es wird wirklich eine ELF. Und ich glaube, dass das, wie du schon sagst, nicht in zwei Jahren, aber das Potenzial ist da.
Absolut.
Und die Strukturen, die Basis ist da. Das Fundament ist jetzt da und darauf lässt sich halt aufbauen.
Genau.
So, und jetzt muss man das mit Geduld machen.
Genau, jetzt darf man nicht gierig werden. Ne? Dass man hofft, dass man bis 25 so viele Teams hat. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe das ein bisschen gespalten an, ne? Dass man 24 Teams bis 25 haben möchte, weil ich frage mich, wo sollen die herkommen vom Spielerniveau her? Es ist Dauerzeit, Es wird Veränderungen geben. Ne? Mir fehlen die skandinavischen Teams noch. Da könnten noch mindestens zwei gute kommen, ein schwedisches und ein finnisches. Die werden beide gut sein. Ne? Die spielen auch immer in Europa nicht schlecht mit. Balkan sehe ich zum Beispiel eher problematisch, weil einfach das Liganiveau nicht gegeben ist. Mhm. Na, Istanbul hat man letztes Jahr gesehen, Istanbul hat dann, als dann wirklich das volle türkische Nationalteam da gespielt hat am Ende, haben die ja Gas gegeben. Dann haben sie auch richtig knappe Ergebnisse gehabt. Hamburg fast geschlagen im Rückspiel. Mhm. Uns haben sie das Leben im Rückspiel ziemlich schwer gemacht. Also wirklich gespickt mit den richtigen Leuten, tolle Leute, aber die Sache ist auch wieder dann da entfernungstechnisch. Kann ich es mir jetzt leisten? Ne? Man muss der Türkei die Inflation, was ist die jetzt, 24%? Euro ist 15 Lira. Die Spieler wollen gerne in Dollar bezahlt werden. Das ist für die Investor, die Firmen dahinter unheimlich schwer zu tragen. Balkan genauso, die Spieler wollen alle in Dollar bezahlt werden. Mhm. Ja, und jetzt nicht jeder Spieler, jetzt haben ja gerade im Balkanraum Leute einen sehr, sehr starken Lokalpatriotismus. Na, und sagen dann sogar noch teilweise, nein, die Region meines Landes ziehe ich nicht. Das ist ja wie, wenn du, es gibt den einen oder anderen Kölner, der niemals für Düsseldorf spielen würde. Nehmen wir Jan Weinreich, grandioser, guter deutscher Quarterback. Dem könnte man so viel Geld bieten, er würde nicht für Düsseldorf spielen. Egal was wäre, er ist halt ein Kölner Junge, er hat CCAA auf dem Oberschenkel tätowiert.
Ja, das ist so. Und in Istanbul kam ja dann auch noch hinzu, dass die Fans ja auch wirklich das nicht so angenommen haben. Also wenn man die Spiele gesehen hat, also ich nur im Fernsehen, die Stadien waren leer. Und das ist natürlich dann auch
500-600 da. Das Problem ist halt auch da wieder, ne, dieses Publikum empfänglich machen. Jetzt auch die große Frage, jetzt immer mal ein bisschen kritisch hinterfragen. Wird das in Ungarn gut gehen? Wird das in Prag gut gehen? Ne? Kommt das bei Frankreich hat das Potenzial, groß zu werden. Die haben eine große NFL-Fanbase. Und das Stadion, was sie wählen, ist auch ein gutes. Jean Bouin, es ist das Rugby-Stadion gegenüber vom Prinzenpark. Also sind wir sogar noch in Paris. Ne? Mhm. Wir müssen nicht sogar 20 Kilometer aus der Stadt rausfahren. Mhm. Na, wie das angenommen wird. Und da muss man jetzt kritisch hinterfragen, auch in der Schweiz, fahren die Leute nach Will. Ne? Es ist ja nicht in Zürich.
Ja.
Ja, und was ich schade finde, aber hey, ist erstes Jahr. München unter Haching finde ich gerade noch vertretbar. Irgendwo ist unter Haching Teil von München, gerade im Speckgürtel. Ne?
Ja.
Aber es wäre zum Beispiel Berlin Thunder bei Spandau spielen würde. Die Berliner sind ja eh schon sehr sportfaul, was Zuschauer angeht. Das sieht man ja bei Hertha BC außer Union, die ist irgendwo anders. Das ist eine eigene Welt, wie St. Pauli. Na, aber die Zuschauer sind halt, wollen halt das auch lokal haben. Und jetzt muss ich die da aktivieren können. Hamburg schafft es gerade grandios mit dem Volksparkstadion. Und ich hoffe, dass es auch irgendwo sich überträgt, dass sie langfristig mehr da drin spielen können, weil die hohe Luftstadion, wo sie letzten Jahre gespielt haben, das ist nicht auf Dauer tragbar. Es ist so klein, der Kunstrasen ist beschissen, muss ich sagen. Ich habe danach mich 5 Jahre älter gefühlt letztes Jahr. Lag vielleicht auch an der Niederlage, ne, aber trotzdem, ich habe mich nach keinem Spiel so alt gefühlt vom Bodenmaterial, weil dieser Kunstrasen gerade mit Sand ist unheimlich hart.
Mhm.
Ja, und das merkt man. Der NFL gibt es ja auch, wenn man so ein bisschen verfolgt, diese Bestreben der Spielergewerkschaft, dass man nur noch auf Rasen spielt.
Mm, yeah.
Und ich kann es auch verstehen, warum und woher das kommt. Ne? Und ja. Jetzt in meinem Alter merke ich das, wo ich mir sage, im College war es mir fast egal, aber jetzt bin ich im Punkt, wo ich sage, oh, Rasen ist schon nice.
Ja. Ja, und du hast da sicherlich auch noch bei der ELF das Thema, dass du ja viele, viele Leute hast, die einen normalen Job auch noch haben, die und bis 2025, wenn du sagst, du hast einen normalen Job und musst dir mehrere Montage freinehmen, weil du zu spielen musst, das wird sportlich, denke ich. Also ich glaube auch, gesund wachsen ist da meiner Meinung nach der bessere Part.
Mhm. Ich meine, Stück für Stück wird es ja mehr und mehr in dieses Halbprofitum. Zu Handball-Bundesliga, ich glaube mal, man kann ja die Handball-Bundesliga als gutes vergleichen oder die DEL. Also die DEL von der Zeitraum der Bezahlung, weil in DEL wird man ja auch nur während der Saison bezahlt, während Handball year-round ist. Aber die Gehälter aus der Handball-Bundesliga, da sollte die ELF hingehen. Na, dann reden wir schon, es gibt ein paar Ausreißer nach oben, aber der Groß kann davon leben. Wenn man Student ist und im Monat 2 bis 3 netto hat, kann man davon definitiv leben.
Mhm. Ja, und absolut. Jetzt,
und das heißt, man hat auch noch die Zeit, die man reinstecken kann. Wenn man echt ist, Football ist kein Sport für die alten Leute. Klingt immer fürchterlich. Man sieht es ja auch in der NFL. Man kriegt zwar immer wieder die langen Karrieren mit. Tom Brady zum Beispiel. Oder der Kicker Morten Andersen.
Mit Tom Brady, du übrigens was gemeinsam hast, aber dazu später mehr.
Eieiei. Ja, aber als Beispiel, die kriegt man immer mit, diese Ausreißerkarrieren, die so lang sind. Aber im groben Durchschnitt hält eine NFL-Karriere 2,8 Jahre.
Ja, ja. Ja,
ja, das, ja ist, das sind die. Ja, das ist,
und ab 4 Jahren bekomme ich eine Rente. Also, wenn ich in der NFL gespielt habe. Also.
Ja, es ist halt ein Vollkontaktsport. Es ist ein Sport mit hohem Verletzungsrisiko.
Mhm.
Da muss man auch sagen, du setzt dich ja ganz, ganz viel ein für Aufklärungsarbeit bei Kopfverletzungen. Was ich super finde. Wie bist du dazu gekommen, um da wirklich auch Aufklärungsarbeit zu betreiben?
Ist eine gute Frage. Ich sage ja immer Schädelsuppe. Ne? Ja,
das ist so
ein perfides Wort. Meine Mutter hasst es. Meine Mutter hasst es auf ein bisschen Erbrechen. Ich finde es aber gerade, weil es so ein perfides Wort ist, finde ich es richtig, weil na, das hat früher in meinem alten Verein, wo ich gespielt habe, die Leute aus den 80er, 90er, 2000er, war das ehrenhaftes Motto, den Gegner zur Schädelsuppe verarbeiten. Na, und ich habe mir das Ganze gedacht, so hey, ich sage jetzt Schädelsuppe, weil ich bin zwar ein harter Hitter, leider trifft mein Kopf auch manchmal mehr, als ich möchte. Und ich versuche auf Schulter zu gehen, also mit Schultern zu hitten. Ich sage immer, mein Kopf trifft nie zuerst, das ist mein Anspruch an mich. So, und es geht mir darum, dass man da die Ernsthaftigkeit, wenn man auf Kopf knallt, dass es irgendwo ein sehr ernstes Thema ist, gerade mit Langzeitfolgen, von vielen noch gerade sich nicht sicher sind. Ne? Also auch ich muss bei mir später mal schauen, wie es ausschaut und darf das nicht vielleicht die Schulter nehmen. Aber mir ist einfach wichtig, dass Leute das wissen. Ne? Und ich versuche das ganz gerne so ein bisschen mit Humor zu machen, weil es gerade einfach so ein hartes Thema ist, dass ich es dann lieber mit ein bisschen, weil mit dem Lachen erträgt sich vieles leichter oder mit dem Lächeln. Und deswegen habe ich dann da, immer rufe ich dann Schädelsuppe, so als Initiative, dass ich für mich sage, weil ich hatte auch schon zwei sehr schwere Gehirnerschütterungen, beide am College. Bei einem habe ich auch aus dem Auge auch geblutet. Da ist mir eine Vene im Auge geplatzt, ich glaube sogar zwei. War ich auch 20 Sekunden komplett ausgenockt. Und als ich dann aufgestanden bin, waren alle um mich rum und ich dachte, warum stehen hier alle rum? Das ist doch ganz normal als Football. Und die so, Patrick, what's going on? Und ich so, hey, let's play. And they're like, nah, you're not gonna play. Dann haben die gesagt, dude, your eye bleeding. Und ich so, wie? Fass mir in mein Gesicht und hab die Hände rot. Und ich verstehe die Welt nicht mehr.
Ja.
Und dann habe ich auch 4 Wochen danach kein Football gespielt, weil ich so Kopfschmerzen hatte. Mhm. Und dementsprechend ist es einfach so wichtig, dass man Kopfverletzungen ernst nimmt. Und wenn man eine Gehirnerschütterung hat, egal in welchem Alter, egal in welchem Sport, dass man sich auch die Zeit nimmt, das auszukurieren. Mhm. Weil gerade wenn ich es auskuriere, habe ich die Chance, es langfristig die Langzeitfolgen zu verringern, zu minimieren.
Das war ja auch letzte Saison ein großes Thema bei Tua Tagovailoa, ne? Das fällt mir jetzt gerade dazu spontan ein, der 3-mal einen Hit, glaube ich, auf den Kopf gekriegt hat. Ne?
Ja, der lag ja auch mit den Fingern dann verkrümmt auf dem Feld. Ja, da wusste man im Moment, das ist neurologischer Schaden, das ist gerade ein Blackout.
Ja.
Man kennt es ja mit diesen unglücklichen Videos, wenn irgendeiner mal leider irgendeine Faust kassiert umfällt, der hat die gleiche Körperhaltung gehabt.
Aber da wird meines Erachtens auch in der NFL noch zu wenig gemacht. Und ich finde es gut, dass dann Spieler wie du jetzt zum Beispiel und dass die da vorangehen und Initiative zeigen.
Ja, absolut. Du bist ja ein Vorbild für die deutsche Football-Nachwuchsjugend. Und wenn dann ein so erfolgreicher Spieler dann sagt, Leute, achtet auf euren Kopf, dann ist das absolut super.
Danke. Es ist mir auch wirklich wichtig, weil ich möchte ja den Sport langfristig florieren sehen. Ich möchte nicht sagen müssen, in 10 Jahren, oh, war eine schöne Zeit, es gibt kein Football mehr. Na, und in der NFL wird einfach zu wenig, aber auch viele Spieler, das Problem ist, Tua ist ein junger Spieler, der wirklich zeigen möchte, dass er dahin gehört. Der ist auch wirklich ein absolut großartiger Footballspieler. Ne? Er will halt zeigen und dann kommt dieser Ehrgeiz durch und jetzt komme ich auch als Sportler und sage, ich kann ihn gut verstehen, warum er wieder aufs Feld wollte. Na, das ist das Ungesündeste, was es gibt, dass es aufs Feld geht. Das wissen wir alle, das weiß auch er langfristig. Aber in dem Moment fehlt es halt einfach an Aufklärung, auch innerlich, dass es okay ist manchmal, zu sagen, hey, jetzt nicht. Mhm. Na, das ist wie wenn ich im Vertrieb bin. Manche Projekte, wenn man die verliert, dass man sagt, okay, ist okay, dass man die verloren hat. Schau lieber, warum man sie verloren hat. Na, arbeite dran, na, geh in die Ursachen und beim Football, warum hast du Gehirnerschütterung gerade gekriegt? Ne? Wie ist das passiert, dass man sich davor schützen kann? Und wenn man diese Anzeichen hat, dass man dann sagt, hey, es ist okay, ich habe gute Teamkollegen, die können das Ruder in die Hand nehmen.
Mhm. Ja.
Ja, man hat da diese Angst, dass alles auf einem lasten muss und das darf man auch nicht.
Ja. Nee, absolut. Das ist eine absolut gesunde und richtige Einstellung. Und ich glaube, ich würde auch gerne wieder zu einem schöneren Thema kommen.
Ja, gerne.
Aber auch da ganz kurz, du unterstützt ja auch viel, viel die Jugend. Also du bist ja auch immer mal wieder als Gastcoach aktiv, wenn ich es richtig gesehen habe, jetzt zuletzt bei den Bochum Rebels auch, Anfang des Jahres mal.
Ja, ich glaube, es war noch im März. Ist immer wieder mal auch hier und da mal in Herne, in Remscheid, egal wo. Also für mich ist das im Endeffekt, ich bin über den Punkt hinaus, dass ich sage, ich muss nur mit einem Verein das machen, weil mir geht es ja darum, dass der Sport im Großen und Ganzen wächst. Na, also, und das kann er ja wirklich nur. Ich habe auch in Essen bei den Cardinals mal was gemacht letztens. Das geht aber nur, wenn man alle zusammenpackt, ne? Egal welches Level, dass man sich supportet, einen gegenseitig accountable hält, Na, zum Beispiel, ich bin ja Longsnapper und ich liebe das Longsnappen. Mir macht es unheimlich viel Spaß, den Ball durch die Beine zu feuern. Meine Mutter hat es früher mal sehr gut gesagt. Claudia, was macht der Patrick? Ja, das ist einfach, Petra. Schau, der läuft aufs Feld, die haben 4 Versuche. Und wenn die es nicht schaffen, dann kommt er, spreizt die Beine, streckt den Popo in die Kamera und schmeißt den Ball durch die Beine. Rennt ins Feld runter und springt daneben. Ungelogen. Originalzitat meiner Mutter.
Sehr geil, und, sehr geil.
Ich meine, damals konnte sich das dann nicht erklären halt, ne? Aber so hat es dann an ihren Freundinnen und anderen erklären können. Und so erklärt man Longsnap. Und ich finde, das wird viel zu wenig irgendwo Achtung, weil jetzt an jungen Zuhörer, wenn ihr mal aus College wollt, Longsnappen ist das Ticket für ein Stipendium. Weil es ist so eine seltene Sache, vernünftig zu Longsnappen. Es wird so wenig beigebracht, so wenig gelebt, dass wenn man es 3/4 halbwegs kann und darauf aufbaut, auch schneller im College nicht nur im Team ist, sondern auch in das Travel-Roster kommt. Weil wenn man Longsnappen kann, ich bin jetzt ein guter Tight End, aber jetzt kann ich auch Longsnappen. Das heißt, der Coach kann mich als Spieler, hat 2 Sachen mit dir machen kann mit mir. Das heißt, ich kann über Longsnappen und ich kann Football fangen und blocken. Das heißt, ich bin umso wertvoller fürs Team.
Wie stelle ich mir so ein Longsnapping-Training vor? Also wie stelle ich mir das vor?
Es geht halt viel um da geht es viel um Technik, Handhabung. Ne? Zum Beispiel, wie place ich meine Hände auf den Ball? Wie ist mein Follow-Through? Man kennt es ja vom Basketball, wenn Kobe Bryant den Ball geworfen hat, dass er noch so 2 Sekunden stand mit dem Arm ausgestreckt. Ja. Weil dieses Kobe. Ja. Oder Dirk Nowitzki, immer Dirk Nowitzki, den Deutschen, der hat ja mit seinem Fadeaway, in 2 Punkten rein, springt nach hinten, dieser Fadeaway. Und hat immer die Haltung gehalten, ist dieser Follow-Through. Oder also jeder Quarterback, wenn er den Ball geworfen hat, hält ja diese Stellung noch kurz, wenn er nicht gerade auf die Rübe kriegt dabei. Mhm. Na, und das ist halt zum Beispiel unheimlich wichtig, diesen Ball, diesen letzten Touch zu geben. Dass man diesen Follow-Through macht. Und das ist gleich beim Long-Snappen, dass man die Hände nicht abrupt im Snap aufhört, sondern das durchzieht. Danach ist dann wichtig, gerade im jungen Bereich spielst du ja Spread Punt, das heißt, du rennst das Feld runter, hast einen freien Release. In NFL und ELF darf ich das nicht. Da muss ich blocken, dann muss ich in Kick und Slide gehen. Das ist dann auch wieder das ist dann schon später Schritte hinterher. Aber erstmal will ich halt lernen, den Ball vernünftig mit einer Spirale auf Hüfthöhe zu meinem Panther zu bringen. Ja, weil das ist theoretisch optimal. Der Panther macht den Schritt in den Snap rein und kann den Ball raustreten. Das heißt, wir haben in der NFL reden wir von Snap Speed 0,6 Sekunden auf 15 Yards. 0,62, 0,64. Ich bin alt, ich bin mittlerweile bei 7,1, 0,71, 0,70, also nicht mehr da, wo ich früher war. Es ist einfach so. Und der Panther hat mit dem Snap 2,1 Sekunden Zeit, den Ball rauszukriegen, und ist er kaputt. In der NFL.
Das sind Zahlen, ja.
Ich denke, das klingt nicht nach viel Zeit, ne?
Nee. Ich denke, das wird ein bisschen unterschätzt, so das Long Snapping, ne? Das ist eigentlich, absolut. Wenn man das so sieht, das sieht einfach aus. Aber es ist wahrscheinlich unheimlich komplex. Es gehört ja auch noch die Synergie zwischen Panther und Longsnapper und Longsnapper-Kicker und Holder, ne?
Genau, und man sagt ja, das ist Holy Triangle, die Dreifaltigkeit in dem Sinne, weil du brauchst das Perfect Trio, weil du brauchst einen Perfect Snap, einen Perfect Hold und einen Perfect Kick, ne, wenn du jetzt einen Field Goal kicken willst. Es ist ganz viele Faktoren, die man gar nicht drüber redet. Und jetzt, wenn man das Ganze im Fernsehen schaut, man hört nur den Holder, wenn überhaupt, und den Kicker. Der Longsnapper ist das vergessenste Teil dieser hinter, worüber keiner redet. Oder nur, oh, Bad Snap. Na, das hörst du dann, aber keiner redet über den Longsnap. Das heißt, von allen drei in dieser Position, die eh undankbar sind irgendwo, weil Specialist ist halt Kicker sein, muss ich auch an die Jungs sagen, die gekickt haben, auch an René Hansen oder Daniel Schumacher in den letzten Jahren, auch jetzt Sebastian van Santen. Das ist ein Job, wo du halt on spot bist und du musst performen. Na, du hast nicht, wie ich in der Offense dann als Fullback 30, 40 Plays, wenn Coach Tom Sula mir nicht den Nacken dafür aufreißt, einen Block verpassen kann. Na, dann, aber habe ich 3 Yards verloren, vielleicht. Ne? Der Running Back wurde getackelt, 3 Yards, Loss of Yards, okay. Aber wenn der Field Goal daneben geht und wir haben das Game Winning on the Line, na, das ist halt so on the spot. Und deswegen sagt Daniel Schumacher zum Beispiel immer, ne, Hashtag Just a Kicker, um so ein bisschen das auch zu parodieren, dass einfach mehr ist. Dass auch ein Mensch, ein Footballspieler ist. Und das vergisst man dann ganz schnell. Und dann, wenn dann so ein Kick daneben gesetzt wird, auch wenn es noch so ärgerlich ist, bin ich zum Beispiel beim Kicker niemals böse, weil ich sage, hey, du bist hier on the spot, du wirst gerade kalt reingeschmissen, auch wenn du dich mental denkst, du bist drin, es ist nicht einfach. Du brauchst halt diesen Snap, du brauchst diesen Hold, diese Abstimmung, wie du es gerade angesprochen hast.
Ja.
Und das wird dann leider sehr oft vergessen und dann kriegt der Kicker ganz oft auf den Deckel. Dabei war es wahrscheinlich gar nicht der Kicker schuld, sondern meiner auf einmal, weil ich habe den Snap offset gehabt. Das heißt, der Holder musste sich drehen zur Seite, den Ball fangen, dann stellen, während aber der Kicker ganz normal angelaufen ist, weil er sieht ja die Bewegung. Er sieht ja, wenn der Holder den Arm ausstreckt zu mir, jetzt kommt der Ball. So, und weil dieser Ball kommt, läuft er ja an, weil er hat ja auch beim Field Goal auch keine 2 Sekunden Zeit, immer rauszutreten.
Ja, sicher, klar. Deswegen, ich denke auch, das ist die meist unterschätzte und undankbarste Aufgabe sind Kicker, Panther, Longsnapper
und Holder. Ja, denke ich auch, ja.
Dann ganz kurz, ich würde eine Zuhörerfrage auch nochmal reinsteuern, weil es auch gerade so perfekt passt. Der Matze fragt nämlich, was macht dir mehr Spaß, Fullback oder Longsnapper?
Boah, fiese Frage.
Schwierig,
tatsächlich. Ja? Mir macht beides Spaß. Aktuell würde ich sagen, beides gleich tatsächlich. Longsnap ist cool, weil ich kurz runterfahren kann, aber danach halt Hits austeilen kann, aufs Feld runterrennen kann oder mich mit meinem Kicker freuen kann wegen Field Goal. Fullback mag ich, weil ich halt Teil der Offense bin und wo eins der Zahnräder bin, dass das Team nach vorne bringt. Weil die O-Line blockt er richtig gut, sondern es ist manchmal dieser Quäntchen extra Block, den man noch braucht, um diesen einen Mann loszuwerden und der Running Back bricht dann im Run. Ne? Zum Beispiel 2021 Madre London, gefühlt 2200 Yards durchgebrannt ist, jedes Mal wie ein Wahnsinniger. Na, und letztes Jahr war es ja dann so ein bisschen aufgeteilt auf Jason Agumon, Daniel Rennig und TJ, die es auch sehr, sehr gut aufgeteilt haben, also das letzten beiden. Shoutout an dich, Rennig, und an dich, TJ.
Hoffentlich hören sie unseren Podcast.
Ich schreibe denen, dass sie es hören sollen.
Das wäre nett.
Ja, na, und die haben das dann super gelesen. Und das ist auch da wieder eine Abstimmungsarbeit. Ne? Also der TJ am Anfang, weil es halt gerade nicht so viele True Fullbacks gibt, ist halt immer schwer, damit zu arbeiten, wenn du es erstmalig mit einem arbeitest. Du musst eine Chemie entwickeln. Und zum Beispiel der Daniel, der hat, was mich angeht, eine unheimlich gute Chemie, weil er genau weiß, wann ich wie, wo was mache. Ne, zum Beispiel letztes Jahr gegen Istanbul haben wir einen Draw gespielt. Ich bin nach außen und habe dann gesehen, wie er einen Cut nach links setzt und habe den Zach Blair, den guten Linebacker, gecuttet. Mhm. Und Daniel hat das genau gesehen, ist hinter mir hochgecuttet und hat dadurch einen 20-Yard-Run gehabt. Mhm. Ja, weil er genau wusste, dass ich jetzt, weil er durch seine Bewegung mich da hinsetzen werde, hat er das perfekt gelesen. Und dementsprechend, noch kann ich sagen, macht mir beides, wenn ich, glaube ich, noch älter werde. Sagen wir mal noch in 2 Jahren, soll Spaß, wenn ich wirklich verrückt genug bin, noch zu spielen, dass ich dann, glaube ich, eher nur noch Longsnappen möchte.
Okay, sehr schön. Ich würde mal gern auf deine Karriere zurückspringen. Am College, nach dem College warst du ja beim Regional Combine von der
NFL. Genau, ich war beim Regional Combine als Fullback und beim Regular ich sogar als Snapper.
Aber okay, da würde mich, mich mal interessieren. Also du warst dann auch bei zur Einladung Rookie Minicamps.
Ne? Genau, ich war bei welchen Teams? OTAs, also UDFA Undrafted Free Agents, OTA Rookie Minicamps mit Territorial Exemption. Dadurch, dass St. Louis und Iowa so nahe ist, zählt ich als Territorial Exemption. Dementsprechend durfte ich dann dazu.
Bei welchen Teams, wenn ich fragen darf?
Rams und Panthers. Okay. Aber noch St. Louis.
Ah, okay. Okay. Aber wann war das? Moment, welches Jahr war das dann nochmal? 2016. Ah, okay. Da gab es noch keinen McWay. Also gab es schon, aber nicht bei St. Louis.
Nicht da, ich kenne Jeff Fisher noch. Ich kenne, und Tom Sula hat auch mir schon gesagt, dass ich Pech hatte mit dem Headcoach. Der hat mir meine Scouting-Mappe vorgehalten.
Ach so, okay.
Er wusste halt, der kannte mich halt aus dem Jahr da.
Ja,
er hatte gesagt, er hat noch einen Veteran-Snapper in San Francisco, dann braucht er keinen Rookie.
Ach so.
Ne, Thema eingespielt halt. Ganz wichtiges Thema, ne?
Ja.
Dass du da nichts reinretzen willst. Nimm mal Dallas, nimm mal das beste Beispiel, die Cowboys letztes Jahr, wo sie den 43er, 44er Longsnapper nochmal gesigned haben für Field Goals, weil einfach keiner mehr da war und es ging um Abstimmung. Und das Erste, was er macht, er snappt den Ball viel zu früh, der Holder kriegt ihn voll ins Gesicht, block Field Goal, ne?
Ja, stimmt.
Und wo fandest du es jetzt von deinem Empfinden besser, St. Louis oder bei den Panthers?
Also Charles ist natürlich eine coolere Stadt als St. Louis.
Ja.
Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Noch Davidson oder coole Distrikt. Aber St. Louis ist halt typisch, muss man sich vorstellen, wenn man schon mal Midwesten war, alles sind Backsteingebäude, das ist so klassisch Midwest. Ne? Alles ist gebaut um ein Quadrat, das ist das Square in der Mitte.
Ja.
Und St. Louis ist einfach die größte von diesen Midwest-Städten, einfach diese klassisch Backstein alles hat. Du musst dir vorstellen, das war mittendrin der Dom, die Brücke, der Arch, dieser Bogen. Es ist ein nettes Städtchen, das Schöne ist, es ist bezahlbar.
Okay.
Wenn St. Louis anders ist als zum Beispiel Los Angeles, ist es einfach noch bezahlbar.
Okay. Also sprich für auch die Spieler, die nicht ganz oben auf der Gehaltsliste sind, ist es da dann ein angenehmes Leben.
Ja, genau. Davon sind ja knapp 65% sind ja auf Mindestlohn, ne?
Ja.
Redet nur keiner.
Das ist richtig.
Okay, Mindestlohn steigt natürlich auch, ne? Also wenn man jetzt Jahr 8 ist, kriegt man, glaube ich, 1,2 Millionen Base Pay.
Aber du musst erstmal ins Jahr 8 schaffen.
Ja.
Und du hast dann zwei Wochen bei den Rams mittrainiert.
Genau, das waren halt drei Camps.
Dann mache ich die nächste Zuhörerfrage, die kommt von meiner Frau, die großer Rams-Fan ist. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe, dass sie Rams-Fan geworden ist. Ich auch nicht. Aber die wollte natürlich wissen, wie war es bei den Rams, wie war es, so in so einer Franchise zu trainieren?
Wie sagt man, es war hochprofessionell. Ne? Also es war wirklich alles hart getimed. Ne? Es gab keine Minute Verspätung. Wenn man 5 Minuten zu früh war, war man 15 Minuten zu spät. Ne? So wie man es nimmt, man war überpünktlich. Man wurde unheimlich gut versorgt. Ne? Man hat nie irgendwas gemangelt, sei es Essen, sei es Trinken, sei es irgendwas. Es wurde sich sehr, sehr gut um gekümmert. Also der Staff war natürlich professionell, die Physios. Wenn man College gespielt hat, ist man schon sehr, sehr verwöhnt. Ne? Aber das war nochmal Level Up. Das war nochmal so wirklich dieser nächste Schritt nochmal in den Facilities und. Man hat aber gemerkt, dass St. Louis ja im Umbruch war. Die sind ja darauf dann umgezogen. Ja. Da kam ja der Umzug.
Da kam der Umzug, ja.
Genau, und dadurch hat man gemerkt, dass jetzt vieles hier ein bisschen veraltet ist, in Jahre gekommen war. Vieles war ja aus mit 90er gebaut. Und auch der Edward Jones Dom. So, man hat gesagt, warum sollen wir denn Geld in die Hand nehmen? Wir ziehen jetzt demnächst um. Für 500 Millionen Dollar Gebühr plus und. Dementsprechend hat man dann da, was halt da war, ist Carolina dann ein bisschen moderner, wobei die ja jetzt auch ein neues Facility bauen in Rock Hill. Mhm. Das war schon eine sehr, sehr coole Zeit. Ich habe noch ein paar Klamotten von damals übrig. Das ist ganz lustig, so in meiner Hose steht dann 27 Mal Rams in jedem Hosenbund, und ich denke so, hatten die Angst, dass ich vergesse, wo ich spiele oder wo?
Die wollen auf Nummer sicher gehen.
Ja, ja.
Wahnsinn. Also du hast doch echt einiges erlebt, und bevor wir jetzt in die aktuelle Zeit gehen, wer war für dich dein Highlight, das Highlight deiner bisherigen Karriere?
Kannst du alle Jahre mitgezählt oder?
Ja, du kannst auch gerne mehr Highlights nennen, wenn du.
Nee, also hast, ich überlege gerade, also klar, die Bowl Games, ne, am College, die Conference Championship mit William Penn, waren ganz toll, mein Highschool in State Champion, also in Provincial zu kommen. Na, Lowlight war dann beide Male zu verlieren. Mm. Eine Mal sind wir sogar 50-6 rasiert worden. Oh. Das hat erst recht wehgetan. Wirklich Highlight war für mich, ich glaube, mein erstes Spiel in der Highschool vor den ganzen Zuschauern, muss ich sagen. Spielerisch Highlight in Europa mit Solingen, die Aufstiegssaison 17, wo ich eigentlich gar nicht mehr spielen wollte. Mm. Nach der ganzen Sache hatte ich einfach überlegt, so, boah, ich war aus Deutschland zurückgekommen, ich wollte nicht mehr spielen. 18 war ein sehr geiles Jahr mit Daniel zusammen. Und dann war nochmal ein Highlight letztes Jahr gegen Galaxy, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann 12.000 Leute in Europa. 12.000 Leute in Europa. Plus das Field Goal mit einem DB, der mir den Extrapunkt vorher am Ohr vorbeigeschossen hat. Wirklich so, wo wir gesagt haben, oh Gott, das kann nichts werden. Aber trotzdem aufs Feld gegangen ist und das gemeinsam gemacht hat. Und der trifft auch noch 43 Jahre, der Junge. Also René Hansen, wenn du das mal hörst, Respekt an dich dafür. Ja, das war schon so eins und ja, so kann man es so sehen.
Die World Games?
Ja, also das mit den Adler einzulaufen, ne? Natürlich den Adler dann zu tragen, das ist ein Highlight, definitiv. Ich finde Silbermedaille, für mich tut es immer noch weh, dass ich das Finale verloren habe gegen ein Frankreich, was absolut schlagbar war. Mhm. Coach Izume ist zwar ein guter Coach, aber sein Team war nicht übermäßig, wir waren einfach nur zu doof. Ne? Und also das Highlight, den Adler tragen, ja, Lowlight, das Finale zu verlieren.
Aber ihr habt zumindest die Amis geschlagen.
Ja, wobei man muss jetzt auch den Teppich, wie sagt man, das Phrasenschwein, mal die Kirche im Dorf lassen. Es war halt am Endeffekt ein USA-Team, wo sehr, sehr gute Spieler drin waren, die aber ganz, ganz wenig Trainingszeit hatten. Die hatten, glaube ich, 3 Trainings vorher.
Okay.
Sich zusammenzufinden. Und hätten die eine Woche Zeit gehabt, keine Chance.
Okay.
Dann hätten sie uns auseinandergepflückt mit dem Pass. Mit dem Lauf haben wir sie gut kontrolliert gehabt, aber mit dem Pass halt viele Bälle nicht angekommen, weil halt die Abstimmung einfach nicht da war. Ne? Da ist ja wieder, okay. Da sieht man wieder, wie wichtig es ist, dass ein Quarterback mit seinen Receivern in der Vorbereitung schon privat auch mit denen arbeitet, einfach um ein Verständnis zu bekommen. Ne? Wie es zum Beispiel, nehmen wir Jadrian. Jadrian ist da ganz, ganz sehr hinter. Er darf halt, ne, nach Ligastatuten dürfen wir halt nicht. Ist nicht unbedingt einfach. Aber wenn wir uns dann in Parks getroffen haben und sonst wo, dass man einfach, er muss halt wissen, wenn ich in diesen Breakdown gehe auf einer Route, was mache ich tendenziell? Ne? Ich sehe, mein Verteidiger presst mich, gehe ich jetzt nach rechts oder nach links? Ich darf beides in der Route machen, laut Papier. Ne? Mhm. Aber was ist meine Tendenz? Jeder Mensch hat eine Tendenz irgendwo. Ne? Und das, dann, Sowohl Travis Kelce als auch George Kittle, ne? Die haben ja auch ihre Tendenzen, wenn sie ihre Option Routes laufen, was sie am liebsten machen, je nachdem wie der Defender steht. Und diese Abstimmung, deswegen sind sie auch so grandios gut, weil sie einfach mit ihren Quarterbacks so eine gute Abstimmung hinbekommen haben. Ne? Man muss ja mit Brock Purdy, auch wenn er von Iowa State kommt, Haare gehen hoch. Er hat ja mit George richtig gute eine Verbindung aufgebaut gehabt, ne? Bälle angebracht und. Oder nehmen wir da mal Holmes. Ne? Ich versuche halt nicht so viel über ihn zu reden, weil er so viel Spotlight schon hat. Aber dieses Connection, diese Beziehung, die Verbindung, die er mit dem Travis Kelce hat, ist einfach, sucht seine Vergleiche. Es gibt es kaum. Marvin Harrison damals mit Peyton Manning, ne? Jay Rice mit Joe Montana und Steve Young. Das sind so Quarterback-Receiver-Verbindungen, wovon oder Quarterback-Tight-End-Verbindungen, die selten sind oder ganz, ganz knapp sind. Und darum sind sie einfach so schwer zu verteidigen, weil sie einfach so gut miteinander können.
Ja. Da habe ich war zwar nie ein Patriots-Fan, aber da war ich. Ich habe Gronk und Brady, diese Connection habe ich geliebt, absolut, zuzuschauen. Das war für mich immer ein ganz großes Highlight.
Absolut. Wenn man bedenkt, dass Gronk eigentlich nur der zweite Tight-End hinter Aaron Hernandez war, ne? Ursprünglich.
Ursprünglich, ja.
Ja. Hall of Fame-Karriere. Absolut grandios.
Auf jeden Fall. Ich hatte ja vorher auch kurz angeteasert, du hast auch was mit Brady gemeinsam. Ja,
hau mal raus.
Ihr habt beide eure Karriere beendet. Du 2019, glaube ich. Und zwei Jahre später, bei ihm waren es zwei Wochen später gefühlt, bei dir waren es zwei Jahre später, hast du dein Comeback angekündigt im Zuge der ELF-Gründung. Was hat dich bewogen, nochmal zu sagen, hey, ich setze mir den Helm nochmal auf, ich lege nochmal los für Köln?
Also eigentlich war es ja gedacht für Hannover, für die German Knights, die Franchise, die nie gab, unter Shuan Fatah.
Okay.
Das war German Knights Niedersachsen 1367, der Name, da kann man drüber lachen, sich drüber streiten. Keiner hat ihn gemocht, aber der Owner wollte es so haben. Ein richtiger Hildesheimer Hannoveraner. Aber für mich war 2019 klar, ich habe einen Österreicher gespielt gehabt in einem Jahr und in der GFL 2. Ich hatte keine Lust, um erfolgreich GFL zu spielen, müssen nach Braunschweig zu fahren oder nach Hall. Das war mir einfach zu weit. Und dann habe ich mir überlegt, so, Solingen, für mich ist jetzt hier, war die Zeit vorbei. Wohin geht's? Ausland habe ich halt hinter mir nochmal. Bin ich mehr jung genug für den Import? Es hat mir der Anreiz gefehlt. Ne? Dann habe ich dann ja Headcoach gemacht in Dortmund in der U19. Mhm. Habe aber in dem Jahr tatsächlich gemerkt, boah, es fehlt mir irgendwie doch. Es fehlt mir in den Fingern, dass das kribbelt, wenn ich Jungs spielen sehen habe. Und da habe ich für mich gemerkt, ich bin noch nicht bereit, diesen Absprung zu schaffen zum Coach. Na, dass ich einfach noch zu viel Spieler bin in meinem Herzen, zu viel Spieler in meinem Charakter und zu viel Spieler in dem, wie ich mich gebe. Und als ich da mitbekommen habe von der ELF-Gründung und dass der Schuan Hannover macht, habe ich natürlich, man kannte sich ja, weil ich seine Imports damals umgerannt habe in Österreich, als ich gegen ihn gespielt habe, habe ich immer angehauen. Ich so, hey, ich habe zwar aufgehört, aber brauchst du einen Fullback? So richtig kacken oder einen Longsnapper. Hauptsache, ich komme in dein Team. Und der meinte, haben wir ein paar Mal telefoniert, hey, bist du dir wirklich sicher, dass du nochmal zurückkommen bist? Bist du fit genug, zurückzukommen? Na, all die Fragen hat er natürlich gestellt, weil er war ja nicht nur zwei Wochen wie bei Tom Brady, sondern ein kleines bisschen länger. Und ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen gebraucht, wieder fit zu werden. Aber der meinte, wenn du der Patrick von 2019 bist, der meine Inputs umgescheppert hat, meine Jungs, dann nehme ich dich sofort. Na, und darauf lief es dann hinaus, dass man, werden dann ein paar Trainings nur und dann ist ja das Ganze geknallt. Dann kam ja Köln. Und eigentlich hätte ich laut Vertrag nach Leipzig gemusst. Weil die Hannover-Verträge wurden so, die Importe auch auf Leipzig, nach Leipzig gegeben.
Okay. Also die so Leipzig Kings. Da habe ich ja mit der
Liga gesprochen.
Die Leipzig Kings.
Ja, genau.
Ja, gut, okay. Ja.
Coach Armstrong hätte mich auch mit Kusshand genommen. Okay. Das sage ich. Der hat auch immer noch, er hat auch versucht letztes Jahr, dass ich, er hat wirklich gute Arbeit geleistet, wo ich sagen muss, ich hätte auch gerne mit Unternehmen gespielt, wenn es um die Ecke wäre. Aber irgendwo hat man auch hier so gewisse geografische Verbindungen und Verpflichtungen zu sich selbst. Ne, aber ich habe dann mit der Liga gesprochen und mit dem GM von Köln, weil ich wusste, dass er das machen wird. Habe ich dann angerufen, ich so, David, ich komme zwar von German Knights, ne, aber ich weiß, du brauchst bestimmt einen Fullback. Ja. Ne, und habe dann in Köln gespielt und habe einfach auch gemerkt, mit der ELF, mit der Bühne, mit diesem Auftritt, das habe ich gewollt. Das hat mir gefehlt. Ne. Die ELF macht vieles, vieles richtig. Klar macht sie auch, jetzt köpft mich dafür nicht bitte, liebe ELF-Leute. Sie macht auch einiges falsch aus meiner Sicht, aber das musst du machen, um zu lernen. Ja, das ist wie ein junges Startup halt.
Das ist eine ganz junge Liga. Also ich, Da darf man auch Fehler machen,
ganz genau, klar. Zum Beispiel mit dem Merch, dass man mit dem Merch das vielleicht auf die Schulter genommen hat, dass man natürlich dann noch zwei Chaosjahre hat, Corona und die Evergreen steckt sich fest, plus ne, die Tragödie in der Ukraine mit der ganzen Sache, ich will nicht zu politisch werden hier. Natürlich ist das dann nicht einfach, wenn das dann kein Normalzustand ist, aber man hat sich das, glaube ich, manchmal zu leicht vorgestellt. So, ach ja, das bisschen Merch, das kriegen wir schon organisiert. Ach ja, Trikots, das wird schon. Ach ja, Spielerwear auch. Da hat man dann ein paar Mal auf die Decke gekriegt, ne, und auch daraus gelernt, dass man sagen muss jetzt, hey, es geht voran. Aber auch der Auftritt, wie wir auf dem Feld stehen, alle haben die gleichen Sockenfarbe an, alle haben Handschuhfarbe im Teamfarben oder in Schwarz-Weiß. Wie Teamfarben oder Schwarz-Weiß, wie in der NFL. Ja. Ne, und das geht für mich in die absolut richtige Richtung. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich nochmal die Chance als alter Mann dann in der ELF ein Comeback feiern zu dürfen. Und das dann auch noch so grandios positiv verlief bis dato.
Ja, du hast in deinem ersten Jahr ELF gleich ins All-Star-Team geschafft.
Herr Madre hat mich gut aussehen lassen.
Das kann man jetzt. Ich glaube, er hat dich sicherlich gut aussehen lassen, aber du ihn auch. Also ich glaube, du warst da wirklich maßgeblich daran beteiligt, dass er eine MVP-Saison hatte. Das muss man einfach mal sagen. Also das ist ja der Fullback, der Vorblocker ist ja extrem wichtig für einen Running Back. Also deswegen, auch wenn die Position Fullback ja so ein bisschen immer, man sagt immer so ein bisschen am Aussterben ist, in Anführungszeichen, aber man sieht es an, sei es jetzt Jakob bei den Raiders oder bei dir, wie wichtig die Position auch für ein Team sein kann, gerade im Laufspiel.
Ich mag ja immer ganz gerne das 49ers, ne? Dadurch, dass Felix ja 49ers-Fan ist. Die 49ers spielen die Position ja neu definiert, redefiniert. Kyle Shanahan ist ja, er kommt ja von Mike Shanahan, wenn man den von früher noch kennt. Mike Shanahan war ja ein Fan von einer Double Tight, aber nicht mit direkten Tight Ends, sondern mit einem H-Back. Ne, vielleicht damals gehört, Chris Cooley schon mal gehört, den Namen, irgendwo. Ja. Chris Cooley war dafür bekannt, seine Sporthosen immer so hochzuziehen, dass alle Leute einfach komplett seine Beine gesehen haben. Ein absolut grandioser Footballspieler, aber halt weder ein reiner Tight End noch ein reiner Fullback. Und der hat diesen H-Back, das ist dieser Motion Fullback, Motion Tight End. Und die 49ers haben unter Kyle eine sehr, sehr grandiose Arbeit geleistet, dass diese Position wieder Bestand findet. Na, der Juszczyk, natürlich haben sie mit Juszczyk auch noch einen grandios intelligenten Footballspieler, der kommt von Harvard. Du kommst nicht nach Harvard, wenn du nicht bis 13, also musst noch mehr als bis 13 können, da hinzukommen. Das muss man sagen. Das ist ein absolut hochintelligenter Footballspieler, der auch noch genau weiß, wann er, wo man harten Hit setzen muss, wann er soft blocken, wann er den Touch macht, wann er den Ball bekommt. Also man merkt einfach, dass die Position dann neu definiert wird und das kommen jetzt viele Teams auch dahinter. Also im ersten Jahr der ELF war, glaube ich, 3 oder 4 Fullbacks in der ganzen Liga gesigned. Und ich glaube, Berlin hat da einen, den sie kaum genutzt haben. Stuttgart, Köln und Hamburg. Genau, Hamburg hat dann Levi Kruse genutzt hauptsächlich in dem Jahr. Und Kevin Kolb. So, und wenn man das denn jetzt sieht, im letzten Jahr hatte dann jedes Team auf einmal zumindest einen im Roster. Manche haben ihn mehr eingesetzt, manche weniger. Ich hatte das Glück, dass Düsseldorf mich auch relativ viel eingesetzt hat. Aber auch auf Tight End teilweise, auf Motion raus, ne? Ne, wo ich ja die Passing in die Galaxy gefangen habe. ich mag die schon der Galaxy sein. Ich immer gegen sie.
Ja. Ja, du hast ja auch letzte Saison drei Touchdowns, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, genau, drei Rushing Touchdowns.
Drei Rushing Touchdowns und 4 Catches, ja. Sehr geil. Wie kam der Wechsel von Köln zu Rheinfire? Das ist ja. Und? Du hast es vorher gesagt, linke Seite, rechte Seite des Ufers.
Ja, ja.
Wie wurde es aufgenommen?
Wie wurde es aufgenommen?
Achso, okay. Wie wurde es aufgenommen? Das ist auch die spannende Frage.
Also, ich muss sagen, jetzt, die Kölner Fanbase war schon richtig cool im ersten Jahr. Ne? Die Legion of Europe, Empire Cologne, die haben sich echt Mühe gegeben. Die hatten coole Stimmung gemacht, egal welches Wetter, egal welchen Platz. Am Ende mussten wir auf der Ostkampfbahn spielen, weil nichts anderes mehr verfügbar war in Köln, was man bezahlen konnte. Und da haben die schon grandiose Stimmung gemacht. Und mit dem alten Spielsystem wäre es, glaube ich, auch noch ein bisschen anders verlaufen. Aber ich wusste, dass ein neuer Coach kommen wird, der ein anderes System favorisiert. Der Coach Rosa ist auch ein absolut guter Coach, aber er liebt halt Spread the Ball. Und da hat ein Fullback nicht viel zu suchen, also beziehungsweise nicht, wie ich ihn spielen kann. Ich bin kein Fullback, der 80 Kilo wiegt und hin und her läuft wie ein Wahnsinniger. Dafür bin ich zu alt und zu schwer. Ich bin an manchen Punkten etwas klassischer. Ich kann zwar mobil eingesetzt werden, aber ich bin dann irgendwann noch etwas klassischer. Ich schepper Leute um, wie der Jakob das sehr, sehr gut kann. Und dadurch, dass ich halt wusste, dass das nicht so wird. Und ich wusste, Rheinfire, muss man jetzt mal ehrlich sagen, leider, ist der Name meiner Jugend gewesen im Football, als ich angefangen habe. Ne? Das war der große Begriff in NRW. Und ich habe damals in meinem Jugendverein auch gesagt, irgendwann mal, ich möchte meine NFL Europe spielen. Bin hart dafür ausgelacht worden. Sehr hart damals, von vielen Leuten ausgelacht worden. Naja, meine Mutter hat auch mal gesagt, ja, werd du mal groß. Ne, nachdem sie mich zum Sport zwingen musste, ist dann das Kind auch noch ankommt und sagt, ich werde mal hier Profispieler. Dementsprechend war es dann halt, da hat man schon viel Gegenwind bekommen. Und dann hat die NFL Europe leider auch aufgehört zu existieren nach 2007. Mhm. Und dann, als Düsseldorf kam und ich habe dann in der ich war da oben im Stadion und habe noch mit dem Jim gesprochen. Und da habe ich gemerkt, hey, ich möchte für diesen Mann nochmal spielen. Irgendwo ist das für mich auch ein kleiner Abschluss zu allem, was früher war. Also, end my career on a positive note, kann man so sagen. Und ich habe den Jim letztes Jahr irgendwann mal gefragt, abends, ich glaube zum Saisonende mal, hey Jim, ich habe mal eine wichtige Frage. Jetzt ist so, ich habe damals mal, hätte ich damals in allen NFL Europa spielen können. Und dann hat er zu mir gesagt, hey, du, auch wenn du National warst, hättest gestartet als Fullback. Du wärst bei dir, du hättest in NFL Europa damals gestartet. Frisch aus dem College kommen jetzt. Ne? Jetzt nicht alter Patrick, sondern halt aus dem College kommen mit 20er bis N20er. So.
Also,
und das war für mich so letztes Jahr so, der Ritterschlag kann man irgendwo, können die einen sagen, aber es war für mich so, kennt ihr das, wenn ihr das so irgendwann so einen Haken dran setzen könnt, so Bucketlist-mäßig?
Ja.
Das war das. In dem Moment habe ich mir gedacht, so, geil. Jetzt könnte ich aufhören, ohne dass ich einen Regret habe. Eigentlich, ich will immer noch Meister werden, klar. Ich will einen ELF-Meisterring haben und ELF-Meisterspiele haben. Aber es war irgendwo für mich so fürs Innere, dieses, wonach man gelaufen ist, dass es erlöst war. Dass es, hey, ich hab's. Ich habe eine Antwort bekommen von dem ehemaligen Cheftrainer.
Und, ja, das ist auch eine große Ehre dann. Ne? Also, da läuft's einem, kriegt man direkt Gänsehaut. Ich kann mir das gut vorstellen. Ne? Dann fällt so ein Stein vom Herzen.
Der 49ers-Fan.
Absolut, du hast von Niners-Fan, ja. Und dann hat der Jim, und da haben wir drei gesagt, wer lässt dir jetzt den Kopf steigen, kriegst eine Klatsche.
Geil.
Ja, also für alle, die es nicht wissen, Jim Tomsula hat viele, viele Jahre in der NFL gecoacht, war auch eine Saison Head Coach. Felix, du kannst es besser sagen als 49ers-Fan. Ich glaube, es war 2015.
Ja, ein Jahr. Und davor war er aber auch Defensive Line Coach, ne?
Und Interims-Headcoach 2010 sogar für das eine Spiel.
Genau.
Für das letzte Spiel, glaube ich, ja.
Genau, ja.
Wie ist es also unter ihm? Davor war ja lange Zeit in der NFL Europa von Defense-Line-Trainer bis hin zu Headcoach.
Ja. Darfst plaudern aus dem Nähkästchen. Wie ist Jim in der Kabine?
Be on his good side. Also es ist so, er hat wenig Punkte, die er von einem verlangt. Er sagt immer, Gratitude is the only attitude, ne? Dass man dankbar sein soll, dass wir das spielen dürfen, dankbar für alles, weil das, wenn die Attitüde bestimmt, kann man positiv reingehen und erwartet nicht viel, er erwartet Pünktlichkeit, er erwartet, dass wir das können, was wir da vorgelegt bekommen und dass wir unseren Ass off play in dem Sinne, dass man wirklich Vollgas gibt. Ne? Nicht nur, ach ja, habe ich keine Lust, mach so einen halbherzigen Hitversuch oder einen Tackle oder was auch immer, sondern dass man voll dabei ist. Das erwartet er. Und wenn solange man das einhält, mitgeht, ist das ein ganz entspannter Mensch. Allerdings, wenn irgendwas falsch läuft, sieht man so den Nasenflügel weben, dann kommt den Mundwinkel, den Nasenflügel, die Augenbraue und dann heißt es rennen. Und dann willst du nicht in his wrath sein. Das sind so Dinge, das habe ich letztes Jahr gegen Köln, habe ich eine dumme Strafe gekriegt letztes Jahr. Und ich war ja Führungsspieler und bin Führungsspieler. Da hat mir einer im Hit in die Weichteile geschlagen. Dumm, unnötig, Rivalität. Und ich habe mich umgedreht und gesagt, Junge, war das jetzt nötig? Und macht dabei die Geste, indem man sich die Weichteile hochzieht einmal.
Ja.
Der Moment zieht meistens drei Schiedsrichter eine Flagge. Und ich wusste, das sind 15 Meter, weil im Spiel, das war der Moment, wo Kölner Spiel ein bisschen Momentum gefangen hat und uns wirklich arg in Po getreten hat.
Das hat ihm nicht gefallen.
Nein, und dann hat er gesagt, seriously, out of all people, you, out of everybody, you. Und dann gibt es ein Foto noch davon. Es gibt auch noch ein Foto davon, wie er so richtig enttäuscht mich anschaut. Und ich nur so stehe, so, oh, fuck. Sorry, dass ich das jetzt gerade so ausrutsche, aber ich so, oh, nein.
Kein Problem.
Bei uns darf man alles sagen.
Ja, ist gut, trotzdem, ich versuch's halt. Aber ich wusste im Moment, boah, er hat mir... Oh, das hat mich richtig belastet, der hat mich richtig klein gemacht und so. Jetzt gerade, jetzt in diesem Moment von dir, gerade von dir als mein Führungsspieler, das mich so down enttäuscht. Das hat schon wehgetan, im Moment, so diese Enttäuschung von ihm zu merken. Aber ist alles gut, zum Glück. Ich war im November noch eine Woche bei ihm sogar.
Okay.
Na, und alles vergeben, alles gut.
Und jetzt greift ihr zusammen für die neue Saison an.
Absolut. Und ich freue mich, ehrlich gesagt.
Ich habe auch gerade euren Spielplan offen. Ich meine, gleich der 11.6. ist ja, ich will jetzt mal sagen, natürlich, glaubt, ihr startet gegen Galaxy. Das ist für dich wahrscheinlich ein persönliches Highlight. Absolut. Aber der 11.6. gegen die Hamburg Sea Devils im Volksparkstadion, das wird sicherlich auch nochmal ein Highlight. Ist ja auch wirklich was ein großes Highlight für die ELF erstmal. Der erste Start in so einer großen Arena.
Genau.
Auch, ich glaube, aktuell sind 15.000 Tickets verkauft bisher.
Also es gibt ja, wenn man so in Reddit unterwegs ist, es gibt ja so ein paar Menschen, die so wahnsinnig statistisch begabt sind, also nicht ich. Ja, und da hat einmal ausgerechnet, bei dem jetzigen Kurs, wenn jetzt noch weiter Werbung gemacht wird, so wie sie es gemacht haben, wird Hamburg zwischen 21 konservativ und ultra überoptimistisch 30 plus sein. Ich glaube, wenn es richtig gemacht wird, landet man so bei 24, 25. Ja. Das ist ja schon eine Zahl, wovon man lange geträumt hat. Der German Bowl hat das letzte Mal 25.000, glaube ich, 2.000 rum. Mhm. Ja, und das heißt, es sind Bewegungsrichtungen, die toll sind, die ich absolut grandios finde. Ich bin auch dankbar, dass ich teil sein darf, wahrscheinlich. Aber ich darf, kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, den wir vorher mal hatten mit der ELF. Die ELF darf da nicht gierig werden. Mhm. Ja, als Liga, dass von jetzt jedes Spiel so wird. Es gibt Spiele, die ja ein Zuschauer intensiver sein. Das wird immer in Düsseldorf, Frankfurt, immer in Düsseldorf, Köln sein. Das wird immer irgendwo intensiver sein. Stuttgart, München, glaube ich, wird ein gutes. Stuttgart, Schweiz wird ein gutes. Stuttgart, Frankfurt auch, weil Stuttgart sich irgendwo revanchieren möchte für die Watschen letzten zwei Jahre.
Frankfurt, Hamburg.
Auch, aber auch Berlin, Berlin, Leipzig, Leipzig, Breslau, Breslau, Hamburg. Na, das sind so Dinge, die man nicht vergessen sollte. Oder auch, wie es wird, auch die beiden, auch das österreichische Duell Innsbruck-Wien. Ja, das Problem ist nur, da das Österreich ein bisschen müde ist, dieses Duells, weil es halt letzten 10 Jahre deren Finale war.
Okay, ja. Ja gut, aber Österreich und Schweiz. Österreich Absolut. Und München. Also ich komme ja aus München ursprünglich. Österreich, München ist ja auch immer so eine kleine
Geschichte. Ne? Wer hat wem gehört und mal, ne?
Genau, so, genau, richtig. Und in München sagen sie, ich habe das natürlich nie gesagt, aber in München sagt mir immer die Österreicher, die Schluchtenscheißer. ich, wie gesagt, habe das nie gesagt. Nee, und deswegen, ich glaube, da werden viele, viele spannende und gute Spiele auch zu sehen sein. Ich hätte euch gerne in Berlin hier gehabt. Aber vielleicht.
Musst du wohl nach Hamburg kommen.
Vielleicht schaffe ich es nach Hamburg tatsächlich, ja.
Ich würde es empfehlen. Sei Teil der Geschichte.
Vielleicht machen wir das als Dienstreise.
Ja, dann machen wir ein Foto dann. Nach dem Spiel schon noch ein Foto.
Dann kriegen wir das hin. Ich rede mit meiner Frau.
Sehr gut.
Und ich mit meiner Mutter, die hat an dem Tag Geburtstag, aber egal.
Ich habe einen Tag danach Geburtstag, also bitte, ja?
Okay. Alles klar. Ja, ich habe ja schon keine Wahl mehr. Ja, cool. Sehr schön. Das ist spannend. Ja, und ich glaube, 2025 spielt auch Ryan Fire dann auch mal wieder in der Mercury Arena.
Ja, genau. Und das habe ich mir so gesagt, das möchte ich dann gerne doch noch irgendwie erleben. Eigentlich habe ich mir gesagt, so dieses und nächstes Jahr noch und dann kann auch mal. Als sie dann die Meldung rausgegeben haben, habe ich dann gesagt, also irgendwie wäre das, voll, wie sagt man, wenn eine Reise zum vollen Kreis, der Kreis sich schließt, coming full circle, das wäre, glaube ich, so nochmal das perfekte Nonplusultima, wenn man nach dem Spiel, also zumindest das Spiel da mitnehmen dürfte.
Und wenn er jetzt ins Finale kommt, habt ihr Finale daheim?
Ja, ich will auch ins Finale unbedingt, aber das Finale erreiche ich nur, wenn ich jeden Schritt einzeln vor mich mache und der nächste Schritt ist, ne, zum Training zu gehen, die Vorbereitung hart durchzuziehen und am Ende der Vorbereitung bestens optimal vorbereitet sein auf die Saison. Ne, klar davon sagen, ich will ins Finale kommen.
Träumen darf man immer. Aber das
fängt alles an mit der Reise, mit dem Schritt vor einem. Ne? Wie sagt man ja immer so, diese Phrasenschweinsatzen, die Reise von 1000 Meilen fängt mit dem ersten Schritt nach vorne an.
Ja, aber es ist wahr. Also Jörg, nicht böse sein, ich stelle deine Frage jetzt nicht, denn die hat Patrick gerade schon beantwortet. Jörg wollte nämlich wissen, werden wir die Ryan Fire im September im Finale sehen zu Hause? Ich glaube, das hast du gerade ausreichend und gut beantwortet.
Träumen darf man immer.
Genau. Absolut. Verfolgst du eigentlich die NFL auch noch intensiv?
Ja, also so wie es mir es erlaubt. Ne? Ich habe natürlich mein Präferenzteam.
Das wäre?
Philadelphia Eagles hat 2001, da Donovan McNabb. Also ich kann ja alle Quarterbacks da damals aufzählen. Brian Dawkins war so die Legende, das war so mein Vorbild. Jeremiah Trotter, der Middle Linebacker, C.S. Lewis, der Tight End, damals noch Brian Westbrook, der Running Back, Deuce Staley,
okay.
Jason Avant, die Receiver, sie den Super Bowl dann knapp verloren haben. Und dann auch den Jahre da drauf, auch mit Mike Vick und so. Und dann, das waren noch die harten Jahre mit Chip Kelly, wo ich jedes Mal gesagt habe, warum bin ich eigentlich Fan? Ich mache lieber wieder aus. Das tut so weh zuzugucken.
So ging es mir jahrelang mit den Chiefs bis vor ein paar Jahren.
Andy Reid, ne? Seit Andy Reid da ist, genau. Oh, andere Welt.
Genau, richtig, ja.
Ja, sind ja auch jetzt Perennial Powerhouse, ne? Und San Francisco auch mal so damals, ne? 80er Dynastie, 90er noch stark. Dann kam ja leider die aus Dallas. So, und dann immer wieder mal ein paar gute Teams. Lange Zeit mit Alex Smith einen grandiosen Quarterback gehabt, der aber kein konstantes Coaching hatte. Das war so San Francisco sein Problem, war einfach dieses One-and-Done mit den Coaches.
Ja, ja.
Und kaum hat es mal Beständigkeit. Mit Beständigkeit mit Harbaugh fing es auf einmal wieder gut zu gehen. Dann hat der Jim ja den Mess von Harbaugh am Ende geerbt. Das Problem war, das Team hatte zu viele Egos.
Ja, ja, das war... Ich meine, sie waren noch im Super Bowl nochmal mit Colin Kaepernick, aber ja.
Kleiner Funfact für euch, wenn ihr lachen wollt, Jim Tomsula ist der Grund, warum Colin Kaepernick auf der Bank saß.
Ich würde dich jetzt fragen, ob du das näher ausführen kannst, aber...
Ja, dann kriege ich am Deckel von Jim.
Dann lassen wir das.
Aber man kann sie auch googeln, aber ist halt kein schönes Thema, wenn man ein Team bekommt, das halt irgendwo struggelt, beziehungsweise noch eine kleine Identitätskrise hat irgendwo nach dem Super Bowl. Ja, ne, sind die Erwartungen ja hochgesteckt. Ne, man hat Erwartungen an sich selber als Spieler. Ich kann mir vorstellen, wie die Hamburger sich fühlen nach zwei Jahren so, wenn man kurz und knapp. Naja, liebe Hamburger, kurz und knapp, ne? Doppelte Deutlichkeit, ihr wisst Bescheid. Ich mag meine Hamburger Jungs, aber ich diss sie trotzdem immer. Ich liebe sie trotzdem alles, sind tolles Jungs, immer Spaß mit denen am Feld, auch in der Nazio. Na, aber sagen wir zurück von den Niners, und das ist halt nicht leicht, ein Team da zu erben, was du dir nicht selber rekrutiert hast, irgendwo auch, ne? Ja. Also, nehmen wir jetzt die Eagles mit Nick Sirianni, der Head Coach. Erste Jahr, was er gemacht hat, waren sie jetzt nicht schlecht, aber dann hat das Team mehr formen können, wie er es haben wollte, und voilà. Ne, Kansas hat das Spiel verdient gewonnen, das muss man sagen, die haben weniger Fehler gemacht, aber das war ein absolut würdiges Finale.
Ja, ne, auf wirklich jeden Fall.
Aber bei den Eagles nächste Saison, wie schätzt du die ein? Und übrigens, gerade noch zu den Eagles, euer Quarterback hat gecashed. Hast du das mitgekriegt?
Ja, klar, ist jetzt, aber... Das kann man wieder sagen, aber ich finde, es ist sein Recht, irgendwo zu sagen, er muss Geld, hat sein verdient, seine Leistung abgeliefert. Und aber mit ihm fängt viel an, mit Jalen Hurts kann man aber auch arbeiten. Der Junge ist ein Comeback-Kämpfer, ein Thema zurückkommen. Er hat hier in Alabama den Starting-Spot an Tua verloren.
Ja. Mhm.
Hat dann überlegt, zu transfer nach Miami. Und Nick Saban hat gesagt, pass auf, wenn du Quarterback werden willst, geh nach Oklahoma. Lincoln Riley ist ein guter Quarterback-Coach. Und er hat es gemacht. Und voilà, hat dann nochmal ein richtig grandioses Jahr abgeliefert. Bei den Eagles dann im ersten Jahr ein bisschen gelernt, auf der Bank dahergesessen, und jetzt liefert der Junge ab. Also ich finde, er hat es verdient. Sagen wir so, die Summen kann man drüber streiten. Die Frage ist, ist das langfristig erträglich? Na, deswegen auch ELF muss irgendwo aufpassen, dass sie sich nicht zu schnell irgendwelche Gehaltsforderungen haben. Es gab ja teilweise Leute, die schon gewisse Gehaltsforderungen hatten, wo man sagte so, ey, ich kann nicht verstehen, dass ihr was haben wollt, aber dann vermarktet euch privat.
Okay. Ich lese gerade mal noch die Summen durch. 255 Millionen Extension, also hat 179 Millionen garantiert über 5
Jahre. War noch sehr gnädig, ne? Anders als manche andere Quarterbacks. Nehmen wir Deshaun Watson als gutes Beispiel. Der Mann hat 250 garantiert. Jetzt ist die Frage, ist Deshaun Watson das wert? Das ist wieder eine subjektive Frage, weil keiner das wirklich sagen kann, ne? weil man es einfach nicht objektiv klären kann. Da finde ich dann 150 garantiert immer noch eine faire Summe irgendwo. Auf 6, ja, was ist das? 5 also, Jahre, 6 Jahre?
5 Jahre, 190. Ja, das ist schon eine Summe, die ja auch dem Team irgendwo dann wehtut, gerade um Waffen für ihn oder eben in der Defense. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, oder bin ich derselben Meinung, dass Jalen Hurts ein Top-Quarterback ist und es auch Spaß macht, ihm zuzuschauen.
Kann man ja lachen, er verdient weniger als Danny Jones. Der Seitenhit auf die Giants muss sein.
Ja, ist das...
Hast du ein Team, was du glaubst, was jetzt so die Überraschung nächstes Jahr wird in der NFL? Fällt dir da spontan was ein?
Überraschung nicht. Man wird natürlich wieder haben die AFC West. Ja, ich bin Kansas wird wie immer irgendwo abliefern. Ich bin gespannt, was Pittsburgh jetzt macht aus seinem Team da. Baltimore, was da jetzt rauskommt. Mhm. NFC East ist endlich wieder erstarkt. Ich bin mal gespannt, wie Washington jetzt wird mit neuen Ownership. $6 Milliarden, das muss ich auch mal durch den Kopf gehen lassen. Ja,
Wahnsinn.
Vor allem, ich frage mich, wie ein Franchise $6 Milliarden wert ist, wo das Stadion $47 wert hat.
Ja, und das Witzige ist ja, dass das Team ist ja damals 98, glaube ich, hat er das für 800 Millionen gekauft und jetzt für 6 Milliarden weiter. Also,
naja, es war nicht ganz freiwillig, müssen wir auch sagen. Ja, also er wollte es eigentlich nicht verkaufen.
Sicher, das ist richtig. Aber die
das ist ja genau wie Wahnsinn. Mark Cuban. Mark Cuban hat die Mavericks, glaube ich, für 250 Millionen gekauft und jetzt sind sie irgendwo wert, etabliert so 2 bis 3 Milliarden.
Ja, das war.
Gibt auch das Video mit Kevin Hart, wo Kevin Hart den Mark Cuban so fragt, so, hey, how much did you pay for them, by the way? Und er sagt, ja, roughly 200 million at the time. How much did you value now? Yeah, 2.8 billion. Und Kevin Hart so, God damn, I need to start doing that.
Das kenne ich gar nicht, das Video tatsächlich.
Kennst du nicht?
Nee, okay, muss ich mir anschauen, das kenne ich noch gar nicht.
Aber ich habe halt auch sehr, sehr starke amerikanische Popkultur. Das ist auch immer schlimm, wenn ich meinen Freunden irgendwelche Meme-Witze schicke. Ich muss halt immer, weil ich halt irgendwo noch drin bin durch die Amerikaner in dieser Kultur von damals, folge ich halt noch gewissen Meme-Seiten aus den USA und dann komme ich halt mit und meine Freunde so, wovon redest du schon wieder? Welches Meme meinst du?
Nee, aber das ist, ich glaube, wir werden eine spannende Saison haben. Ich, Felix, du hast mich nicht nach meiner Meinung gefragt, aber ich sehe die Lions. Ich rechne mit den Lions dieses Jahr. Weil ich finde, die haben letztes Jahr abgeliefert, obwohl sie jetzt nicht die überragenden Spieler hatten, aber eine unfassbare Team. Ja, okay, du kannst auch, St. Brown hat auch überragend gespielt, aber wenn du, ich rede jetzt von diesen ganz großen Star-Playern, die ja in vielen anderen Teams auch sind und da, mich haben die Lions mehr überzeugt mit ihrer Teamchemie und mit ihren Coaching-Staff, wie die harmonieren zusammen und ich glaube, die haben in der Offseason jetzt richtig, richtig gut gearbeitet. Ich rechne mit den Lions dieses Jahr.
Ja, gehe ich mit, dass die auf jeden Fall ein ernstzunehmender Contender sein werden. Was sagst du, Felix?
Ich glaube, dass die Falcons auch gar nicht so schlecht sein werden, nur fehlt denen ein Quarterback. Das ist das einzige Problem, was ich bei denen sehe. Also die haben in der Offseason jetzt auch gut eingekauft sozusagen und gute Spieler geholt. Die gelten auch nicht zu unterschätzen. Und ja, in der NFC... Ja, genau, Chicago auch. Hatte ich auch im Sinn, aber da denke ich noch, das braucht noch ein Jahr, das Team.
Ja, die gehen ja schon all out, ne? Also Chicago, also wie so all in, wie man so sagen möchte, ne? Die sind ja schon viel in die Hand genommen. Ich bin mal gespannt, was das Green Bay wird mit Jordan Love.
Ja.
Jets können auch mal interessant werden, muss ich sagen.
Die elendische Aaron Rodgers-Diskussion.
Ja, aber ich finde zum Beispiel, die Jets finde ich, ich mag den Head Coach Robert Saleh, der kommt ja von den 49ers, lustigerweise.
Ja. Wie so viele Headcoaches in der Liga jetzt.
Auch. Aber ich muss schon sagen, ich finde es halt, die coolste Anekdote, die Robert Saleh erzählt hat, war seinem ersten Headcoach-Training. Da kommt ja das Horn, ne? Man kennt ja das Horn, Training ist vorbei. Und er steht hinter der Mannschaft und wundert sich, warum keiner redet, bis ihm eingefällt, ach ja, ich bin ja der Headcoach.
Die Geschichte kannte ich, ja.
Ich finde, das ist so eine richtig coole Anekdote. Und so ging es mir auch beim ersten Training in Dortmund als Headcoach so, ach jo, ich habe jetzt das letzte Wort im Huddle, oh mein Gott.
Und ich muss auch sagen, ich bin mal gespannt, wie die Eagles dieses Jahr performen. Die haben ja trotzdem einige Abgänge und die 49ers bedanken sich für Hargraves.
Ja, die Defense-Line der Eagles, nimm mal die Front 7 an, also mit Hassan Reddick und so. Die war ja schon von einem anderen Planeten. Ne? Bradley Graham kommt von der Bench, 11-6.
Ja, das ist Wahnsinn.
Na, also das ist so, glaube ich, auch, das ist die Frage jetzt, war das systemabhängig vom Coach, aber das Eagles mehr weh tut, ist, dass beide Koordinatoren wechseln. Das tut mehr weh, glaube ich. Mhm. Dass Spieler wechseln auch, aber dass die beiden, ich glaube, eines in Indianapolis jetzt, ne? Ich glaube, der OC ist in Indianapolis gelandet und wo ist der DC gelandet?
Arizona.
Ja, genau, Cardinals. Na, das tut halt mehr weh, weil das beide absolut junge, hochgrandiose Coaches sind, auch wie Nick Sirianis. Wo ich sagen muss. Ich finde schade, ich hätte gerne noch einen Jahr Koordinator da gehabt, aber ich kann auch die verstehen, dass gerade ein NFL-Headcoach ist ein Spot, den gibt es 32 Mal gegebener Zeit in der Welt. 32 Menschen in der Welt haben diesen Job.
Mhm. Ja,
das ist dafür, wenn du die Chance hast und dahin willst, klar.
Absolut. Ich finde auch jetzt zum Beispiel, kommen wir zurück auf die ELF in Berlin, der John, ich weiß nicht, heißt der Johnny, der Johnny Schmuck ist der Headcoach von Berlin. Mhm. Und ist ja auch schon nicht ganz alt, aber der hat jetzt einen sehr, sehr jungen OC. Ne, letztes Jahr schon ein paar Plays mitgeholt hat. Ich finde es cool. Ne? Klar, für mich als alter Spieler ein bisschen komisch, wenn mein OC jetzt einfach mal so alt ist, ich minus 18, minus 15 Jahre gefühlt. Aber wenn das ein Thema drauf hat, ich finde es cool, dass er eine Chance bekommen.
Ja, der hat, glaube ich, in der ersten Saison als Analyst der gilt als kleiner Überflieger. Mhm. Dem Felix, wir müssen versuchen, den auch mal bei uns noch reinzuholen.
Wir holen alle.
Er schnappt euch alle. Ja, wir hatten, ich meine, dafür kriege ich jetzt Schläge, jetzt, wenn ich das sage. Ihr solltet, dafür haut mich der Junge, wenn ich das jetzt sage. Holt euch Ben Spies von den, Stuttgart Search. Er haut mich dafür, aber das hat, ist mir egal.
Ben Spies. Warum haut er dich?
Weil es einer meiner guten Freunde ist und der hasst Öffentlichkeit. Er hasst die Mediapräsenz.
Ich werde ihn heute noch anschreiben.
Kannst du gerne machen, aber er mag, er ist ja, was das angeht, ich mag ihn sehr und ich war, der hat mir irgendwann mal mich geärgert, sagt immer Remscheid nicht im Ruhrpott und ich sage, Junge, nein, wir sind das Bergische Land. Und da sagt er, ja, ich pass auf, wenn du so frech bist, schicke ich deinen Namen an die Podcaster.
Jetzt hast du ihn im Podcast gedroppt.
Genau. Ja. Kannst ja unauffällig ihm schreiben, ich habe dir was organisiert.
Ja, dann habe ich den, dann kommt der morgen aus Weinheim zu mir nach Hause gefahren.
Dann siehst du ihn mal wieder.
Touché, wäre cool, ihn zu sehen.
Nee, ich glaube, weitere NFL-News, wir machen ja immer ein paar NFL-News, droppen wir, aber jetzt, da gab es, glaube ich, gar nicht so viel. Ich soll dir, Patrick, von Philipp Leimgruber, ganz liebe Grüße ausrichten. Jetzt habe ich es leider schon gedroppt. Philipp wird nämlich unser nächster Gast werden in der nächsten Folge.
Finde ich cool. Also erstmal danke an dich, Philipp. Ne? Also wenn du das hörst, danke für die Grüße. Grüße gehen zurück an dich. Ich muss sagen, ich finde es mega cool, was du machst von deiner Karriere, beim Werdegang, deinem Arbeitseifer. Ich wünschte, ich könnte mir davon 10% nehmen. Aber mach bitte weiter so absolut grandios. Und ich will deine Emmy Energy Milk haben. Ich will diese Milch haben. Bede, vergiss die, wenn wir bei euch spielen, wenn du bei uns bist.
Ja, ihr spielt am 1.7.
Genau, Samstag. Unser einziges Samstagspiel.
Oh, da könnte ich vielleicht auch mal nach NRW kommen.
Das ist zu Hause?
Ja, um 14.25 Uhr samstags. Da weiß ich gar nicht, was ich mit dem Tag der Nacht machen soll.
Ihr wolltet ja auch mal zusammen trainieren, Philipp und du, hat er gemeint.
Genau. Wäre doch fast geklappt. Ich musste nach Liechtenstein zum Arbeiten, aber danach hatte ich noch ein paar andere Dinge dazwischen gekommen und ich wurde krank. Sonst hätte ich das gemacht, dass ich bei ihm einfach rumgekommen wäre und ihn genervt hätte. Aber das hole ich noch nach, sei es eine Off-Season oder so, aber ich feiere diesen Menschen einfach, den Philipp, dafür, dass er halt diesen Drive hat. Und sein Dialekt ist halt nice. Das ist halt immer lustig, weil Philipp, du bist so ein Schrank und dein Schweizerdeutsch ist halt einfach, es ist halt einfach für Deutsche immer so eine Sache, so, ich kann dich gut verstehen, bin ich dankbar für, na, aber es ist halt immer so ein Bär von Mensch.
Ja, also liebe Zuhörer, da könnt ihr euch nächste Mal auf unsere nächste Folge freuen auch. Philipp hat auch einige spannende Geschichten zu erzählen. Und das stimmt, das Schweizerdeutsch, wir haben einige Sprachnachrichten schon ausgetauscht. Ich freue mich immer, wenn er mir eine Sprachnachricht schickt und nicht schreibt, weil ich mich echt immer freue über seine Stimme.
Diesen wird schon legendär.
Er ist einfach legendär und ich bin auch gespannt, wie er auf dem Feld sich schlagen wird. Also ich würde mich freuen, wenn er ein gutes Jahr hat. Natürlich hoffentlich nicht gegen uns natürlich, aber nein, ja, ich wünsche jedem Spieler, den ich in der ELF kenne oder auch generell in der ELF, ein geiles Jahr. Also da, ich will zwar gewinnen am Ende, ne, siegreich sein, aber ich will, dass jeder ein geiles Jahr hat.
Ja, das ist absolut verständlich und das ist auch der schöne Sportsgeist und das ist ja das Schöne auch am Football. Also dieser Hashtag Football is Family, das ist, finde ich persönlich, auch deutlich mehr spürbar als jetzt beim Fußball oder bei manchen anderen Sportarten. Das ist im Football ja wirklich nochmal eine ganz andere Community und Zusammenhalt. Das ist das, was ich an diesem Sport auch so liebe, genau, auch unter Zuschauern.
Es gibt eine lustige Anekdote von meiner Mutter nochmal dazu. Damals im Stadion, in der LTU Arena, Köln gegen Düsseldorf und dann neben uns eine Fangruppe und die köpfen eine Flasche Sekt oder so. Meine Mutter zu denen so, ja, was macht ihr denn, wenn die anderen gewinnen? Und dann hat Diego gesagt, ja, dann feiern wir halt mit denen. Und das war der Moment, wo meine Mutter sagte, finde ich cool, mein Kind darf das Spiel spielen. Na, auch letztes Jahr gegen die Galaxy, wo dann die letzten 30 Sekunden war, aber es gab keinen Hass oder so auch unter den Fans, sondern es war in den Galaxy, dann laufen die Rhein-Fans still, waren andersrum. Und das war diese sportliche Competition am Ende, ist aber dieser Schulterschluss, Handshake, auch egal ob lila oder auch in Frankfurt im Stadion. Ich habe es cool gefunden, da Handshake zu machen mit all den Frankfurter Fans auch, weil die wollen, die schätzen diese Nähe der Spieler zu denen. Mhm. Und das finde ich so cool, dass man als Spieler noch diese Möglichkeit hat. Auch mit den Rhein-Fire-Fans, das sind ganz, ganz tolle Leute, die kommen ja teilweise zu unserem Training gefahren, wo ich mir denke so, ey, es ist Samstagabend, Samstag tagsüber, es ist kalt, warum seid ihr hier? Ja. Aber wirklich tolle Fans.
Da möchte ich auch einen ganz speziellen Rhein-Fire-Fan grüßen. Ich weiß gar nicht, vielleicht kennst du ihn auch, Micha. Das ist, wenn du lachst, kennst du ihn. Also Micha ist ja auch im Bromantiker-Fanclub, ist ein riesen Football-Fan, leider Raiders-Fan. Ich weiß auch nicht, was da falsch läuft. Aber
muss wohl seine ländliche Umgebung schuld sein, wo er herkommt.
Wahrscheinlich. Aber er liebt die Rhein-Fire. Also absolut. Der liebt Rheinfire, der lebt Rheinfire, das muss man auch mal sagen. Ja. Also in jeder Nachricht, die ich von ihm kriege, kriege ich von ihm eine Rheinfire-Nachricht dazu.
Ist auch, ich find's Wahnsinn, weil Menschen wie der Micha oder auch die Doris in Wien und auch die, ich vergesse ihren Namen vom Knoten, Isa, genau, die Isa Fiedler, das sind so Menschen, die Fans da rum und die ist ja Stefan, Holger Gürbicke und so, wie die alle heißen, das sind Menschen, die das Ganze wirklich groß machen. Menschen, ohne die das gar nicht so, dann können wir auch GFL spielen. Aber diese Menschen, dieses Herzblut, was sie da reinstecken, diese Franchise, was sie für einen tun würden, wo man denkt, hey, ich bin nur Patrick. Ne? Mhm. Wir sind Teil des Ganzen, es geht nicht ohne euch, es geht nicht ohne mich. Es geht unten, es ist ein Zusammengehen. Und das finde ich so schön in der ELF, dass das die Spieler da auch alle noch nahbar genug sind und auch hoffentlich so bleiben, dass man einfach eine Community ist. Ne? Mhm. Wie du gerade sagtest, dieser Schulterschluss gegeben ist. Und auch hier zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, wie er Raiders-Fan ist und trotzdem wird es mit dem gar kein Problem haben, 1, 2, 3, wenn man Bier trinkt, Bier zu heben, ne?
Du, er trinkt keinen Alkohol, aber wir haben
dann 3, 2 Cola, ne? Das ist 2, 3 Cola, die man zusammen hebt.
Ja, wir haben in Essen waren wir zusammen essen ja. und haben den ein oder andere Cola vernichtet. Ist ein super Typ und das ist genau das, was ich so schätze. Er auch mit Raiders und Chiefs, wir haben ja immer unseren Spaß zusammen.
Absolut, ne? Aber das zeigt es ja wieder auch, ne, dass man da miteinander, miteinander kann. Ne? Dieses sportlich im Spiel so ein bisschen gegenseitig piesehacken. Aber am Ende des Tages, alle heben die Cola oder was auch immer sie möchten und sind glücklich. Und, ne, und man ist friedlich zueinander.
Ja,
das schätze ich am Football. Also das ist halt einfach nicht diese Eskalation. Also in der ELF, ne, ich hab, als wir das erste Jahr in Leipzig gespielt haben, im BSG-Park, ich habe noch nie so viel Polizei gesehen. Noch nie. Bei einem Footballspiel. Aber die meinten selber nach dem Spiel, die Polizisten, wir hätten gar nicht hier sein müssen. Hier ist ja gar nichts los. Hier sind ja 2.500 Menschen happy. Keiner will Stress, keiner will Radau, keiner will Drama machen. Mhm. Da haben die Polizisten dann Football spielen gucken können, ne? weil keiner halt Theater gemacht hat.
Ja, aber das ist, so soll es sein. Das soll absolut Sport sein. Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir dann. Schaut deine Mom auch noch zu bei dir regelmäßig? Kommt die ins Stadion?
Also, ich habe das Glück, dass einer meiner besten Freunde sich eine Loge bei Rheinfire holt. Mhm. Letztes Jahr auch schon gemacht. Ist halt selbstständig, nutzt es auch für die Arbeit. Grüße gerne dich aus, Dustin, wenn du es mal hörst. Und meine Eltern kaufen immer bei ihm Tickets, wenn sie kommen. Gar nicht, weil sie VIP-Feeling haben wollen, sondern weil meine Eltern einfach most convenient people sind. Im Sinne von, ja, da kann man den Parkplatz, dann können wir einfach nicht da reingehen. Das Essen steht da schon, man kann sich, man kriegt was zu trinken. Ne? Das ist so richtig meine Eltern. Und letztes Jahr bereuen sie tatsächlich, dass sie nicht bei der Galaxy dabei waren. Da haben sie gesagt im Vorfeld, ach komm, wir waren letzte Woche da, danach das Spiel wieder da, lassen wir raus. Meine Eltern haben mir erzählt, dass meine Mutter den Fernseher angeschrien hat, als sie zu Hause das Spiel geguckt haben im Fernsehen. Also wenn es für die machbar ist, schauen sie es schon mal im Fernsehen oder halt in Duisburg im Stadion. Aber meine Eltern reisen jetzt nicht bis nach Hamburg oder Schweiz oder München oder Paris. Das ist es, das machen meine Eltern jetzt nicht. Ne? Ich soll es auch verübeln. Ne? Haben auch noch ein Leben und viel zu tun und noch 3 Söhne.
Du hast ja noch 2 jüngere Brüder, hast du ja gesagt.
Ja, genau. Das sind Zwillinge, die beiden. Ne, und dementsprechend, ich finde es immer toll, wenn sie im Stadion sind. Irgendwo ist es halt schön zu wissen, meine Mutter schreit irgendwas, was ich zwar eh nicht höre auf dem Feld, aber ne, ich kenne auch meine Jugendvideos, wo ich dann im Ball laufe und sie schreit, nimm ihn mit, lauf über ihn drüber, mach einen Touchdown. Und ich war in der Defense.
Lauf, Patrick, lauf.
Schön, ne, alles gab aber ganz tolle Supporter und ich muss sagen, da ist auch stolz ein bisschen drauf, wie du sagtest, so. Ja, das ist immer so ganz cool, wenn Leute dann sehen, wie sie zum Football kommen. Ich habe ihn gezwungen. Da steht sie dann so breiter Brust und breit im Rücken. Und sehr, ich muss sagen, hat er recht.
Sehr, sehr geil. Ja, super. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, gleich bevor die Verabschiedung kommt, darf ich es auch mal sagen, dieser Podcast wurde präsentiert. Wir haben nämlich einen neuen Partner an der Seite. Das ist die Männerbude Hamburg, die auch groß beim Football in der ELF fördern. Und die Männerbude Hamburg hat aktuell zum Draft einen Sale, 23% auf alle NFL-Produkte ab einem Einkaufswert von 99 Euro. Schaut vorbei, männerbude.com. Und danke an dich, Jürgen, und dein Team, dass du uns da auch in unserem Podcast unterstützt. Und dann Felix, möchtest du noch was sagen?
Danke.
Nein, Patrick, danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Das ist nicht selbstverständlich. Wir wissen es wirklich zu schätzen und sind unglaublich dankbar. Es war ein unfassbar interessantes Gespräch. Ich habe einiges über Football nochmal gelernt und hatte wirklich riesen Spaß jetzt mit dir. Hatten richtig Spaß. Und danke dir dafür. Liebe Zuhörer, auch euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und jetzt hat Felix noch Wort. Patrick, wir fangen jetzt an. Die letzten Worte hat immer unser Gast. Du kannst dir schon mal die letzten Worte überlegen, die zum Outro dann führen.
Okay, ich überlege mal was.
Felix, willst du dich auch noch verabschieden von unseren Zuhörern?
Ja. Oder
heute wirst du im Kottentor bleiben.
Ich war gerade ein bisschen perplex. Auch von mir, danke Patrick, es war mega geil, mega viel gelacht, sehr viel erfahren, auch über die ELF und wir werden uns sehen, Flo, also du wirst Flo und mich sehen bei einem Spiel, Rhein Fire, der 1.7., das ist schon so ein geiles Datum, wo ich Bock drauf habe, weil das ein Samstag ist. Nee, ja, auf jeden Fall, bin gerne am Start bei einem Spiel und mein Vater ist auch großer Rhein Fire Fan. Nur so nebenbei. Und
dann solltest du auch sein.
Dann müsste, ja, jetzt erst recht. Nach heute. Ja, war mega geil. Vielen Dank.
Jetzt haben wir fast was vergessen. Vor lauter, wir hätten auch nicht damit gerechnet, dass es über 1,5 Stunden der Podcast läuft.
Deswegen war ich so überrascht.
Ich muss jetzt dann eben auch ganz, ganz schnell wahrscheinlich zu meiner Frau runter. Aber wir haben ja noch was vergessen. Patrick, du hast uns was mitgebracht. Für unsere Zuhörer.
Ja.
Wirst du mal kurz erzählen, was du uns mitgebracht hast?
Was habe ich dir mitgebracht? Das sind drei schöne NFL-Fanbälle.
Nee, ja, red weiter. Aber zwei davon sind für Felix und mich.
Ja, genau. Also, zwei sind mit persönlicher Widmung. Alle drei sind gewidmet. Allerdings, der eine ist extra für euch, liebe Football-Bromantiker-Zuhörer.
Romantiker. Wir sind die Romantiker.
Romantiker. B ist fast das Gleiche, ich kann nicht lesen. zu viel Football gespielt. Nein, liebe Football-Romantik-Hörer, ein Ball ist für euch, signiert.
Ja, super, den werden wir dann verlosen. Ich genau. denke, das werden wir dann über Instagram, werdet ihr es sehen. Folgt uns Football-Romantik oder folgt Patrick, dein Instagram-Nickname, bisschen auch nochmal schnell loslegen.
Patrick Pötsch.
Ganz einfach, ganz klassisch. Ja, super. Patrick, dann vielen Dank dir nochmal und die letzten Worte gehören dir.
Alles klar. Also, lieber Felix, lieber Florian, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Ich hatte wirklich auch viel Spaß, auch wenn ich die ganze Zeit auf dem McCaffrey-Trikot gucken muss, auf den guten Running Back dahin. Hätte lieber mein Trikot hängen sollen, ne? Aber das, man ist ja nicht hier, weil nicht jeder ist perfekt. Nein, Spaß. Ich muss sagen, ich hatte mega viel Spaß. Ich finde es echt cool, dass ihr es durchzieht. Ne? Und liebe Zuhörer von Football Romantik, ne? Supportet die Jungs, supportet das Ganze. Ich finde es mega cool. Und wenn ihr bei einem Spiel mal seid, sagt ruhig, dass ihr darüber gehört habt oder spricht mich drauf an. Immer ein, zwei Sätze für euch, ein, zwei Minuten habe ich immer. Ne? Ich freue mich drauf auf das geile Jahr. Wir hören uns.
Super, vielen Dank und viel Glück für die Saison.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.